Traumhaft.
Also, wie viel haben wir?
Wow, ich versuche das gerade mal einzusehen. Ah, so ziemlich eine Stunde 50 Minuten.
Boah!
Wow. Das ist die längste Folge, die wir jeweils gemacht haben.
Wir haben definitiv einen Rekord aufgestellt.
Blume und Inge. Zwei Stimmen. Vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Liebe Leute, wieder jetzt unsere Weihnachtsfolge. Wir laufen nicht die ganze Zeit so rum. Aber unser Professor hat sich in ein Petrodollar-Rentier verguckt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Weihnachtsfolge zum Thema Rentiere. Was hat dir gefallen an diesem Rentier?
Natürlich, dass die KI offensichtlich auch kaum schlauer ist als wir selbst als Menschen. Der Wortwitz liegt halt nah. Also es ist im Deutschen nun mal, wird es auf dieselbe Art und Weise geschrieben, Rentier und Rentier. Im Englischen würde man Rent einfach sagen, ja?
Ja, Rentier State.
Rentier State.
Genau.
Genau, da heißt ja nicht Rentier wie bei uns Rentier, das Tier an sich, sondern eben jemand, der von einer Rente im Sinne einer Rendite lebt. Es hat bei uns natürlich auch die Bedeutung. Problematisch ist natürlich dann, dass das genauso geschrieben wird wie das geliebte Rentier, was ja auch wunderbar wieder gerade in die Saison einfach passt. Insofern, ich fand das halt klasse, dass dann auch die KI, du hast ja ein wunderschönes Video angeschaut, was wir auch quasi eine Reaction dazu auch noch gleich nachher zeigen werden, dass die KI im Grunde dasselbe dort interpretiert hat. Ja, und dann mal sich gedacht hat, vielleicht auch aus Wortspielerei heraus, ich stelle mal so ein Rentier da mit einem schicken Geldsack in der Hand, um das Thema nochmal zu verdeutlichen.
Genau, also es ist so, wir haben ja sogar mal eine Folge dazu gemacht. Warum ist die Rentierstaatstheorie in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, so weitgehend gescheitert? Ja, sie ist ja eigentlich großartig. Ich finde, sie ist einer der besten politikwissenschaftlichen Theorien, die wir überhaupt haben. Ressourcenfluch ist aus der Volkswirtschaft. Der ist ein bisschen erfolgreicher, ja, holländische Krankheit und so. Aber dass eine KI jetzt hingeht und den Rentierstaat mit dem Rentier verbindet, das ist natürlich schon genial. Da wollen wir dann auch drüber reden. Magst du vielleicht einfach nochmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern, die letzte Folge nicht gehört haben, vielleicht erklären, was es mit Rentierstaatstheorie und Ressourcenfluch auf sich hat?
Gerne. Erster Tipp natürlich, hört die Folge. Ich blende das hier nochmal ein oder dort, keine Ahnung, auf welcher Seite das erscheint. Rentierstaatstheorie, Ressourcenfluch, vielseits auch als Synonym verwendet, heißt im Grunde, dass eine Volkswirtschaft und damit auf kurz oder lang natürlich auch eine gesamte Gesellschaft von einer bestimmten Ressource abhängig ist. Eine Ressource, die intuitiv mal gesprochen bedeuten würde, dass sie zu einem großen Teil für den Reichtum einer Gesellschaft eigentlich Erklärung liefert. Ja, kurz gesagt, ich finde meinetwegen einen Haufen Gold unter meiner Erde innerhalb meiner Landesgrenzen. Denkt sich ja jeder, okay, habe ich ausgesorgt. Ja, ich kann ja dann einfach nur noch im Goldhandel das Zeug verkaufen und wunderbar. In den meisten Fällen geht es ja um fossile Energieträger, Erdöl, Erdgas und so weiter. Wenn ein Land solche Vorkommen findet, dann Jackpot, denkt man sich dann natürlich. Und es kann auch so sein. Wir müssen allerdings bedenken, das ist ein Instrument wie jedes andere auch. Ich spreche immer wieder vom Hammer in der Hand. Ich kann damit Schädel einschlagen oder ich kann damit Nägel in die Wand schlagen, um irgendwas aufzuhängen, aufzubauen, wie auch immer. So, warum könnte das jetzt ein Problem sein? Eine gesamte Volkswirtschaft wird sich auch hier wieder erstmal aus dem Intuitiven heraus wahrscheinlich dazu entscheiden, dann möglichst diese Ressource auch so gut es geht, so viel es geht auszunutzen. Das heißt, sämtliche Kapazitäten auf die Ausbeutung dieser Ressource zu investieren. Das heißt, ich stelle mir als Volkswirtschaft oder als Staat, wenn wir dann schon natürlich in der Gesellschaft angekommen sind, die Frage, investiere ich jetzt zum Beispiel lieber in Universitäten, in Entrepreneurship, Unternehmertum und so weiter und so fort? Oder mache ich das noch billiger, indem ich in den Abbau dieser Ressource weiter investiere? An sich erstmal ja auch keine schlechte Idee. Das Zeug ist da, das Zeug ist gewinnbringend, also sollte ich es mir wahrscheinlich auch schnappen. Problematisch wird's, wenn der Faktor Korruption vor allem in das Spiel kommt. Denn damit wird sämtlicher wirtschaftlicher Erfolg, der generiert wird, in wenige Taschen verteilt, die wiederum häufig dann auch gar nicht mehr auf kurz oder lang in der gesamten Gesellschaft ankommen. Auch bekannt als Dutch Disease, die sich auch damals auf den Abbau von Erdöl, Gas und so weiter fokussiert haben. Ressourcenfluch ist da vielleicht der bessere Ansatz für solche gescheiterten Rentierstaaten. Es gibt aber auch eine Handvoll positiver Beispiele, über die sprechen wir dann gleich später noch, um erstmal einfach nur das Problem darzustellen, auch liebe Zuhörenden. Geht es einfach darum, dass wenn eine Volkswirtschaft sich zu sehr oder praktisch ausschließlich auf den Abbau einer Ressource konzentriert, dann werden einige wenige mächtiger bis hin zu politischen Oligarchien, während im Grunde das gesamte Volk leidet.
Punkt. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Also das ist, so würde ich auch beschreiben. Ja, also klassischer Rentierstaat ist zum Beispiel Saudi-Arabien. Ja, also eine Gruppe kontrolliert die Öleinnahmen, die braucht dann keine Demokratie mehr. Also die sind reich und die sind mächtig und geben das Geld nach unten. Das habe ich auch im Irak erlebt beispielsweise. Dann entstehen Abhängigkeiten und es entsteht gar nicht dieses Gefühl, ich zahle Steuern, also will ich mitbestimmen. Ja, no taxation without representation. Das wäre ja die Idee der parlamentarischen Demokratie, ob in den USA oder auch in Frankreich, ja, die Stände, die gesagt haben, wenn der König steuern will, dann wollen wir aber auch Mitbestimmung. So ist ja quasi die demokratische, parlamentarische Demokratie entstanden und der Rentierstaat steht dem direkt entgegen. Da heißt es, das Geld fließt jetzt von oben nach unten. Es gibt keine Demokratie, weil ihr dürft ja auch nicht Steuern zahlen oder wir brauchen eure Steuern nicht. Der Ressourcenfluch, hast du auch beschrieben, ist damit eng verwandt. Man kann sie sogar synonym verwenden. Da gilt als klassisches Beispiel die Niederlande, die hatten Gas gefunden und dann wurde nachher der Gulden so teuer, dass sie sogar Käse importieren mussten. Ja, also die Niederlande musste Käse importieren.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja, das ist also schon shocking und da kommen wir dann quasi auch in den Bereich, wie dann Politik und Wirtschaft miteinander eher interagieren. Jetzt sind wir schon bei den Niederlanden, aber bevor wir zum Rentier kommen, das kommt nämlich über Umwege der Santa Claus, den ich hier habe, der Sinterklaas hieß der, der ist tatsächlich niederländischer Herkunft. Aber erst einmal, du hast gesagt, es gibt auch positive Beispiele, wo nämlich Staaten es vermieden haben, Diktaturen, Rentierstaaten zu werden. Und da gibt es ja so ganz wenige, aber ein sehr bekanntes.
Genau. Wir müssen ja abgrenzen einerseits von den erfolglosen Rentierstaaten. Fällt häufig gleich Venezuela ein, das Land mit den größten Erdölvorkommen auf der Welt. Es ist tatsächlich nicht Saudi-Arabien. Venezuela ist ganz oben. Und erfolgreichen, aber immer noch Diktaturen, wie dann zum Beispiel Saudi-Arabien, in dem Land ein saudischer Staatsbürger zahlt keine Steuern. Erst seit 2018 übrigens eine Mehrwertsteuer, anfänglich 5%, jetzt aktuell 15%. Es gibt keine Körperschaftssteuer, wie wir sie kennen, also Unternehmen, Kapitalgesellschaften, GmbHs, AGs und so weiter. Die zahlen ja üblicherweise, wie auch in Deutschland, eine Körperschaftssteuer, 30-40%, immer so ein bisschen im Dreh. Dort wird das nicht gemacht. Nach Scharia-Gesetz müssen sie dort halt die Zakat zahlen, also die islamische Armensteuer, das sind 2,5% vom Reinvermögen, also abzüglich auch der Schulden. Und nur ausländische Unternehmen müssen eine Körperschaftssteuer zahlen. Das war's schon, Einkommensteuer und so weiter gibt es nicht. Wie du gesagt hast, no taxation without representation, kann man auch auf den Kopf stellen. Du zahlst keine Steuern, also hast du auch nichts zu sagen. Punkt aus. Jetzt gibt's aber erfolgreiche Rentierstaaten, die auch gleichzeitig erfolgreiche Demokratien sind. Um nicht zu sagen, so ziemlich eine der erfolgreichsten Demokratien. Und da sprechen wir natürlich wieder über den Norden, allen voran dann Norwegen mit seinen Erdölvorkommen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann das funktionieren? Und die haben wirklich da eine geniale Leistung erbracht im Wesentlichen. Also man sollte fairerweise sagen, Norwegen war auch schon vor Entdeckung all der Vorkommen ein sehr gut funktionierender demokratischer Staat. Dort werden Steuern gezahlt, trotz großem Ölreichtum. Wie machen die das? Die haben einen Staatsfonds, aktuell in einem Wert von 1,5 Billionen US-Dollar. Das ist kein Übersetzungsfehler. Klar, im Englischen heißt Billion nochmal was anderes als im Deutschen, aber es ist tatsächlich so. 1,5 Billionen US-Dollar. Muss man sich mal vorstellen, das sind 1.500 Milliarden sind das oder halt 1,5 Millionen mal eine Million. Also als hätte ich 1,5 Millionen mal eine Million. Und das wird natürlich demokratisch insofern abgesichert, dass auch per Gesetz verankert ist, dass maximal von den Zinsen von diesen 1,5 Billionen Dollar 3% in den Staatshaushalt fließen können. 3% von 1,5 Billionen US-Dollar 1%, 1,5 Milliarden mal 3, 15 Milliarden, okay, macht dann 45 Milliarden US-Dollar haben die praktisch kostenlos in Anführungsstrichen in ihrem Staatshaushalt jedes Jahr. Dürfen nicht mehr nehmen, um das halt auch abzusichern. Und das fließt dann natürlich direkt oder indirekt auch den Bürgerinnen und Bürgern zu über soziale Sicherungssysteme, staatliche Unterstützungen, aber natürlich auch Förderprogramme und dergleichen. Und aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Bürgerinnen und Bürger so weit mündig sind, dass sie natürlich auch Steuern zahlen, haben sie natürlich auch sehr viel zu sagen in diesem Programm, ja, über auch den Staatsfonds, wie das ausgegeben wird, wie das eingenommen wird. Das heißt, wir haben hier ein wunderschönes Beispiel für einen Rentierstaat, bei dem dieses Instrument, dieser Hammer, eigentlich so effizient genutzt wird, wie es kein anderer Rentierstaat tun kann.
Und es sind ja inzwischen auch schon deutlich mehr. Ich habe ja neulich mal bei einer Diskussion im Mastodon die Seite eingestellt zum Staatsfonds, zum norwegischen. Da sieht man in Echtzeit das Geld hoch oder runter gehen. Das ist also wirklich eine abgefahrene Geschichte. Aber es zeigt eben genau, die haben quasi gesagt, wir packen das Geld in einen Fonds, interessanterweise tatsächlich einen Rentenfonds, also in die Zukunft. Es darf nicht von der jetzigen Regierung ausgegeben werden, nur im ganz kleinen Teil. Und das bedeutet eben genau der Schutz. Keine Regierung kann sich damit die Demokratie quasi wegkaufen. Ja? Also man bleibt im normalen demokratischen Geschehen, weil keine einzelne Partei Zugriff hat auf diese Ressourcen. Also das heißt, gestandene Demokratien können unter Umständen Rentierstaatlichkeit vermeiden. Aber wenn ein Staat noch gar keine Demokratie ist, ja, Saudi-Arabien, Venezuela hast du erwähnt, dann wird's normalerweise auch keine. Und interessanterweise haben wir den Einfluss von Öl und Gas, von Fossilismus aus den USA, ja sowohl in Saudi-Arabien ganz stark, Saudi Aramco, jetzt gerade auch der Druck von Donald Trump auf Venezuela, der auch ganz offen schreibt, er will das Öl und Land zurück, also er will quasi kontrollieren. Da könnte man eigentlich auch ganz viel drüber diskutieren, aber wir wollten uns heute ja das Rentier anschauen. Ja, also es ist quasi ein Zufall, ja, dass das sprachlich im Deutschen eben mit dem Rentierstaat auseinandergeht. Aber es sind noch mehr Zufälle jetzt. Fast schon finde ich es erstaunlich, weil jetzt haben wir tatsächlich gesprochen von Norwegen, wo die Rentiere herkommen, ja, oder aus Skandinavien im weitesten Sinne und von den Niederlanden. Und wenn du möchtest, will ich ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kommt, dass das Rentier, ich meine, dass wir hier mit einem Sinterklaas und mit einem Rentier hier im Studio sitzen, mit einem Rentiergeweih, das müsste mich ja als Christ erstmal, da müsste ich sagen, ah, das hat doch nichts mit dem Christentum zu tun und Donner und Blitz und das ist doch alles nur Coca-Cola.
Da kommt Kultur ins Spiel, nicht
genau, wahr? Genau, aber als Religionswissenschaftler bin ich da ein bisschen gelassener, weil es ist immer so. Also wir haben Mimik. Das heißt, es werden immer Traditionen übernommen, zum Beispiel der Ochs und Esel in der Weihnachtskrippe, der stammt auch aus den Apokryphen, der stammt gar nicht. Also den findest du in den offiziellen Evangelien, findest du keinen Ochs und Esel, sondern das ist tatsächlich in den Apokryphen oder die Kindheitsevangelien von Jesus. Die sind früh entstanden, könnte man auch ganz viel drüber sagen, also sind zum Beispiel in den Koran eingewandert. Also im Koran findest du Überlieferungen der Kindheitsevangelien,
oh, wow.
Aber im Christentum sind sie sozusagen immer nur die offizielle Kirche hat gesagt, das sind die offiziellen Texte, die anderen, die sind apokryph, die gelten nicht, aber sie haben trotzdem mimetisch weiter, ja, sie wurden weitererzählt, sie werden nachgemacht und so funktioniert eben Religion. Es gibt quasi immer eine offizielle und dann entwickeln sich alle möglichen Traditionen dazu, die manchmal nur noch sehr locker verbunden sind. Und jetzt kommen wir zum erstmal bei mir hier, seht hier oben ja den Weihnachtsmann, ja, den das ist ursprünglich der Nikolaus. Das ist ein Heiliger aus dem Gebiet der heutigen Türkei, aus Kleinasien.
Sankt Nikolaus, schätze ich mal.
Genau, ist dann ein Heiliger geworden. Also da ist die Geschichte, dass er arme Menschen versorgt hat und er hat Getreideschiffe gebracht und er hat Mädchen, die nicht verheiratet werden konnten, weil keine Mitgift da war. Den hat er Goldäpfel geschenkt. Also es gibt verschiedene so heiligen Legenden oder Goldklumpen, die dann später als Äpfel interpretiert worden sind, die quasi diesen heiligen Nikolaus dann als einen ganz frühen Bischof, der sich um die Armen gekümmert hat, sichtbar machen. Und dessen heiligen Gedenktag ist der Nikolaustag, das ist der 6. Dezember. So weit, so gut. Deswegen sehen also auch katholische Nikoläuse, und wenn man da, die sehen auch teilweise, die haben noch einen Bischofsstab und so, und die haben auch teilweise nicht unbedingt nur rot, sondern die haben noch eine silberne oder eine goldene Bischofstracht, was jetzt auf den historischen Nikolaus natürlich, der wohl wirklich eher für die Armen da war, nicht so passt, aber eben als Heiligenverehrung hat man das gemacht.
Ist das so die Unterscheidung vielleicht zwischen dem katholischen und dem evangelischen, sage ich mal, Weihnachtsmann, das mit dem Stab und der Robe, oder gibt's da nicht so wirklich?
Doch, genau, und da kommen wir jetzt dazu. Viele Leute glauben, das habe erst mit der Coca-Cola begonnen, es ist aber noch deutlich älter, weil jetzt hast du also tatsächlich die Reformation, das heißt, es entstehen evangelische Kirchen und die sagen ja, Heilige gehen gar nicht, ja. Ist ein bisschen ironisch, weil zum Beispiel der Martin Luther, der ist am Martinstag geboren, am 11. November, also er trägt den Namen eines Heiligen, aber er sagt, an Heilige dürft ihr euch erinnern, die haben quasi schon, die sind eine Vorbildfunktion, aber sie sind nicht anzubeten. Ja? Mhm. Lasst das, hört auf damit, ja, Protestanten beten keine Heiligen mehr an.
So ein bisschen islamisch leicht
entdeckend. So ein bisschen ins Sunnitische, würde man quasi sagen, in der christlichen Tradition. Und jetzt gehen wir also in die USA und da gibt es eine Stadt, die nennt sich heute New York. Vielleicht schon mal
Früher New Amsterdam.
Wir sind also schon genau bei den Holländern, weil die haben, und Entschuldigung, den Niederländern, die Holländer sind nur ein Teil der Niederlande.
Gefährlich.
Es tut mir leid, also das wäre ja so, wie wenn man Bayern und Deutschland verwechselt. Ja, also genau. Also alle Bayern sind Deutsche, aber nicht alle Deutsche sind Bayern. Alle Holländer sind Niederländer, aber nicht alle Niederländer sind Holländer. So. Also die gründen New Amsterdam, wie du richtig festgestellt hast. Und da entwickelt sich jetzt also die Tradition auch, dass schon dieser Geschenke gaben und es ist sehr kalt und so weiter. Sie nehmen mit die Tradition vom Sinterklaas. Da hast du also den heiligen Nikolaus, aber der ist jetzt nicht mehr ein heiliger Bischof, der am 6. Dezember auftritt, sondern das ist ein freundlicher, lieber, knuffiger Typ, der anstelle der Engel, später kommen sogar Elfen dazu in der amerikanischen Tradition, bringt er halt die Geschenke. Und dann kommt das Jahr 1822. Da ist es schon New York. Es ist ja schon jetzt quasi, ist ja schon auf Englisch-Britisch geprägt. Aber hier kommt ein Professor übrigens, also einer deiner Kollegen von orientalischer und griechischer Literatur, aber am theologischen Seminar, der Clement Clark Moore, der schreibt um 1822 für seine Kinder ein Gedicht, wo er den Santa Claus, also den Nikolaus, verbindet mit den Rentieren. Und das Gedicht, das veröffentlicht er erstmal anonym. Es gibt auch bis heute einige, sagen, das ist von jemand anderem, aber es deutet doch wissenschaftlich sehr viel dahin, dass er das war. Und es wird sofort ein Riesenerfolg und es setzt sich mimetisch durch. Und so werden jetzt hier mein Weihnachtsmann und deine Rentiere werden miteinander, wirklich sozusagen wie eine Art Urknall miteinander verbunden. Und darauf baut dann später auch Coca-Cola. Über dieses Gedicht. Das ist ein Gedicht. Ich habe es dir mitgebracht. Ja, A Visit from St. Nicholas. Also das siehst du auch noch, wie sozusagen St. Nicholas. Da ist durchaus noch der Heilige, steht im Hintergrund. Aber es ist schon Heiligabend. Und ich dachte mir, für unsere allerbesten Hörerinnen und Hörer, die kriegen jetzt von uns ein Weihnachtsgedicht zu hören, oder?
Ach, wunderschön.
Also du kannst, solange du willst, du kannst mir die Hälfte übrig lassen, aber du kannst auch, mal deine Gedicht.
Sehr gern. Ja. Schön auf Englisch. A Visit from St. Nicholas by Clement Clark Moore. A Visit from St. Nicholas. Zwei Versionen. Okay. 'Twas the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plums danced in their heads. And Mama in her kerchief, and I in my cap, had just settled our brains for a long winter's nap, when out on the lawn there arose such a clatter, I sprang from my bed to see what was the matter. Away to the window I flew like a flash, tore open the shutters and threw up the sash. The moon on the breast of the new-fallen snow gave the luster of midday to objects below. When what to my wandering eyes did appear but a miniature sleigh and 8 tiny reindeer. With a little old driver so lively and quick, I knew in a moment he must be Saint Nick. More rapid than eagles his coursers they came, and he whistled and shouted and called them by name. Now Dasher, now Dancer, now Prancer and Vixen, on Comet, on Cupid, on Donder and Blitzen. To the top of the porch, to the top of the wall, now dash away, dash away, dash away all. As leaves that before the wild hurricane fly, when they meet with an obstacle, mount to the sky. So up to the housetop the coursers they flew, with a sleigh full of toys, and St. Nicholas too. And then, in a twinkling, I heard on the roof the prancing and pawing of each little hoof. As I drew in my head and was turning around, down the chimney St. Nicholas came with a bound. He was dressed all in fur, from his head to his foot, and his clothes were all tarnished with ashes and soot. A bundle of toys he had flung to his back, and he looked like a peddler just opening his pack. His eyes, how they twinkled, his dimples, how merry. His cheeks were like roses, his nose like a cherry. His droll little mouth was drawn up like a bow, and the beard on his chin was as white as the snow. The stump of a pipe he held tight in his teeth, and the smoke, it encircled his head like a wreath. He had a broad face and a little round belly that shook when he laughed like a bowl full of jelly. He was chubby and plump, a right jolly old elf. And I laughed when I saw him in spite of myself. A wink of his eye and a twist of his head soon gave me to know I had nothing to dread. He spoke not a word, but went straight to his work and filled all the stockings, then turned with a jerk and laying his finger aside of his nose and giving a nod up the chimney he rose. He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle, and away they all flew like the down of a thistle. But I heard him exclaim, ere he drove out of sight, "Happy Christmas to all, and to all a good night."
Wundervoll.
Oh,
du kannst also auch Gedichte, wunderbar. So, und jetzt hast du...
Das ist für mich.
Ja, genau. Das ist jetzt deins. Das bleibt jetzt hier zum... du hast jetzt dein Weihnachtsgedicht. Und ich meine, hier sieht man also wirklich sehr schön, wie quasi Christmas, also das ist das einzige Mal, wo Christ überhaupt noch auftaucht. Das ist immer, heißt noch Christmesse, ja, und das heißt noch Sankt Nikolaus, also heiliger Nikolaus. Aber es ist eigentlich schon völlig säkularisiert. Also es geht über in die säkulare Sphäre. Das hat dieser Professor, der selber ein Christ war, für den war das selbstverständlich. Man geht dann in die Messe und das ist quasi die Version für die Kinder. Die erzähle ich den Kindern und da siehst du schon ganz viel. Ja, der Weihnachtsmann, der durch den Kamin kommt und Geschenke mitbringt. Und er wird eben mit Rentieren ist er unterwegs. Später kommt dann noch Rudolf dazu, das eine Rentier mit der roten Nase, das dann im Nebel leuchten kann.
Ich wollte schon sagen, ich höre jetzt zum ersten Mal in einem, so ich nenne es mal offiziellen Text, überhaupt die Namen von den Rentieren, aber habe mir gleich gedacht, wo ist Rudolf?
Genau, Rudolf kommt noch dazu mit der roten blinkenden Nase. Aber da kann man wunderbar sehen, wie sich Mythen mimetisch entwickeln. Ja, das war einfach ein super beliebtes Gedicht. Es gibt auch auf YouTube von 1976 gibt es da eine ganz schöne Verfilmung, noch in Schwarz-Weiß. Kann man vielleicht auch in die Shownotes reinnehmen, dass man sich das anschauen kann. Und so wird das geprägt, was wir heute sozusagen durch die amerikanische Kultur als Weihnachten wahrnehmen. Ja, und was auch bei uns zum Beispiel jetzt auch wir hier, auch du, sozusagen dann mit dem Rentiergeweih unterwegs bist, das war er. Da haben wir wirklich sozusagen diese Verschmelzung der verschiedenen Mythologien, norwegisch, sehr viel Niederlande, USA mit Christentum unterlegt.
Spannend, das hatte ich so, also ich dachte, das wäre auch etwas, was wahrscheinlich so über die Zeit einfach ein bisschen entstanden ist. Hat irgendjemand mal vielleicht einen Namen von so einem Rentier reingepackt? Irgendwann kam man auf die Idee, ja, wo kommen vielleicht die Geschenke her? Irgendeine Werkstatt. Wie sieht der Weihnachtsmann aus? Ja, so dick warm eingepackt, wahrscheinlich irgendwo am Nordpol basteln die was. Also viel, also ich konnte mir schon damals vorstellen, das wird sicherlich nicht im Entferntesten in irgendeiner Bibeltextstelle vorgekommen sein, dass das schon durchaus über kulturelle Prägungen einfach passiert. Ja, aber super interessant zu sehen, dass das im Grunde ein wesentlicher Beitrag auf einem offenbar relativ bekannten Gedicht fußt.
Genau, und das hast du jetzt vorgetragen. Ja, genau. Hammer. Das war ein Teil der Aufklärung jetzt. Ich glaube, das ist ja für alle interessant. Jetzt ganz egal, ob man religiös ist oder nicht. Klar. So funktioniert menschliche Kultur. Du hast also quasi einen Kern, eine mythologische Erzählung. Ja, da ist zum Beispiel im Christentum ja eigentlich auch das Osterfest, ist ja die eigentliche theologische Schwerpunktsetzung. Dann kommt das Weihnachtsfest dazu und dann baut sich das immer weiter auf. Und ich finde es übrigens, das wäre fast auch mal eine eigene Folge wert, dass es nämlich erstaunlich ist, dass diese Mimesis, diese mythologische Mimesis fast immer beim Thema Kinder ansetzt. Ja, das hast du noch bis zu Tolkien. Oder auch, ich habe ja erzählt, die Kindheitsevangelien. Weil quasi in den offiziellen Kirchen, da geht es um die hohe Theologie. Ja, da geht es um den Sinn des Lebens, Leid, Auferstehung, Erlösung. Aber im Leben der Menschen, da geht's darum, wie bringe ich das meinen Kindern bei? Wie kann ich denen das eigentlich vermitteln? Und da sind zum Beispiel, Jesus war auch mal Kind, ja, oder der Weihnachtsmann bringt die Geschenke, sind dann mimetisch, mythologisch viel mächtiger als jede noch so große Theologie, die an von oft kinderlosen oder auch zumindest sehr weit von Familie entfernten Akademikern da quasi an den hohen Seminaren entwickelt wurde, sondern da ging es dann eher um, ich sag mal, sehr warme, sehr familiennahme, sehr kindbezogene Motive.
Gibt ja auch, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum deutsche Märchen im Ausland so gefürchtet sind, wenn man vielleicht mal so, jetzt eher das Gegenteil von warm, aber weiß nicht dran denkt, dass da Daumen abgeschnitten werden oder Wölfe entweidet werden, um die mit Steinen dann zu füllen, den Bauch. Das findest du, glaube ich, in den wenigsten Volkserzählungen, ist jetzt weniger weihnachtsrelevant vielleicht, aber interessant, dass wir dort ja auch an der Erziehung für die Kinder angesetzt
wird. Doch, das hast du auch zum Beispiel auch selbst auch in der amerikanischen Mythologie. Vielleicht kennst du das, wenn jemand zu oft Wolf schreit, ja, das ist sogar
natürlich.
Ja, genau, also sozusagen die Warngeschichten, ja, also man, über die Märchen und Geschichten, man sagt ja auch Märchen, also die kleine Mär, ja, vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch große neue Mär, eine gute neue Mär. Das ist der große Mythos, der Mär und das Märchen ist die kleine Version. Und da gibt es Warngeschichten, die sind drastisch. Ja? Früher wurde, bevor es auch sozusagen richtig Schulen gab in dem Sinne, wurde ganz stark über solche Geschichten den Kindern vermittelt, was darfst du tun und was darfst du nicht tun. Und das ist manchmal ganz schön drastisch. Das sind auch Gruselgeschichten. Da wird also, dass es halt auch stecken bleibt. Ich meine, Kids heute gucken ja auch oft Harry Potter oder sowas, ist jetzt ja auch mit einigen gruseligen Inhalten, aber sie können damit als Kinder und Jugendliche was anfangen.
Und das ist auch eine großartige Chance, um auch mal, jetzt vielleicht wieder ein Tipp für über die Feiertage, um ein paar gemütliche Stunden auch so mit den Nachkommen vielleicht mit zu verbringen. Wir haben ja auch mit Sari und jetzt auch allmählich mit Eren angefangen, jetzt wieder mal ein paar Bücher gemeinsam zu lesen. Wir wechseln uns gerade ein bisschen ab, damit einerseits die natürlich ein bisschen zu Potte kommen mit Lesen lernen. Mit Sari machen wir das jetzt mit englischen Comics. Ne? One Punch Man, kann ich empfehlen, der Nerd in mir. Jenseits davon mit Alan zum Beispiel lesen wir die drei Fragezeichen.
Ja.
Macht er mal zwei Seiten. Wir fassen so ein bisschen die Absätze zusammen, dass er mal was erklärt. Und dann nächsten Tag lese ich halt mal ein paar Seiten dann vor. Und das ist einfach nicht nur ein großartiges Erlebnis. Es ist auch einfach für die Erziehung, glaube ich, ganz sinnvoll. Und das sind auch interessante Lehren, die man daraus ziehen kann, dann, die man auch gemeinsam mal diskutieren kann, bevor dann die Augen zugehen und man mal schläft.
Genau. Ja, bei mir war es zum Beispiel TKKG, ja, die Kassetten, ja. TKKG.
TKKG, die Profis sind da.
Also, oder später als Jugendlicher Perry Roden, ja, der längste Serienroman der Erde.
Läuft also, ja immer noch, ne?
Läuft immer noch, also ich schaue auch immer wieder rein, ich habe als Jugendlicher verschlungen, habe dazu auch einiges gearbeitet. Und
bei Perry mir war es John Sinclair zum Beispiel.
Ah, John Sinclair, ja, oh, sehr gut, sehr gut. Also bei mir war es Perry Roden und Peregrinus ist wiederum der Pilger. Also auch da hast du sozusagen immer, du hast im Hintergrund jeder guten Geschichte stecken immer Mythen und das wissen alle Drehbuchschreibenden und das wissen alle Fantasy-Autoren und das wissen alle Rollenspieler, du bist ja auch Rollenspieler dabei, es steckt immer eine mythologische und dann mimetische Geschichte dahinter und oft wird eben das, was einfach funktioniert, was emotional funktioniert, was inhaltlich funktioniert, wie die drei Fragezeichen, das wird dann teilweise auch über Generationen hinweg weitergegeben. Ja? Also das, was wir dann als schön empfunden haben in unserer Kindheit, ja, das geben wir dann auch weiter. Und gegen allzu brave Entwürfe wie die geliebte Conny gibt es dann auch mal Rebellionen. Da gibt es ja lustige Memes.
Ja, oh ja, habe ich auch schon gesehen. Interessant, dass du es ansprichst. Ich habe erst vor 2 Tagen oder so einen Haufen mal jemand mir zugeschickt, angeschaut. Also die sind meistens noch einigermaßen safe for work. Aber trotzdem sehr, sehr kreativ, was wir jetzt auf Grundlage von KI-Technologie da natürlich auch reißen können. Das ist sehr schön.
Genau, und da siehst du, es sind also durchaus auch Warngeschichten. Aber da sind wir jetzt genau wieder bei unserem Rentier. Also Inan hat es erwähnt, es ist entstanden durch KI. Und zwar, wisst ihr, ich auch als Medienethiker, ich wende ja auch die verschiedenen Technologien an. Ich mache das aber immer unter strengen Beschränkungen. Also ich mache zum Beispiel Videos, erstens immer transparent, überhaupt bei meinem Blog oder so, wenn irgendwo von mir KI verwendet wird, dann steht das immer dran. Also ich finde das medienethisch hochbedenklich, wenn Leute KI anwenden, aber nicht, ja, das sozusagen nicht einräumen. Du hattest jetzt ja auch die Folge mit deinen Studierenden über KI, ja. Bei mir dürfen sie es auch schon verwenden, die Studierenden, im Seminar, aber es muss immer transparent sein. Es muss immer klar sein. Dann das Zweite, ich erstelle nur Texte auf Basis von eigenen Quellen. Also ich nehme nicht irgendwie von anderen Leuten Sachen und verwurste die dann, sondern ich nehme meine eigenen Sachen. Und drittens, ich verlinke die dann auch. Das heißt, die Leute haben immer die Möglichkeit, dann auch wirklich nachzuschauen, was steht im Originaltext. Und dieses von dir so geliebte Rentier, das ist tatsächlich aus einer Rede entstanden zum 11. September. 11. September 2025 habe ich in Freiburg gesprochen bei Balkon Solar. Das waren Leute, die setzen sich für Solarkraft ein, für Windkraft ein. Und die hatten mich gebeten, ich soll über die erneuerbaren Friedensenergien sprechen, ja, was ich damit meine. Und da war natürlich allein schon 11. September, war natürlich ein super Aufhänger, ja. Wie hängt das eigentlich zusammen? Warum sind Saudi-Arabien zum Beispiel, warum sind die meisten Terroristen damals aus Saudi-Arabien gekommen? Aber man hat danach Osman-Normalmuslime quasi diskriminiert und niemand ist auf Saudi-Arabien losgegangen. Ja? Also ja. Das Bündnis zwischen USA und Saudi-Arabien oder jetzt auch USA und Katar, ja, wo es ja ganz deutlich ist, wo auch das Hauptquartier von Hamas und Taliban sitzt, das wurde nie angetastet, sondern der Druck wurde abgelenkt auf die einfachen muslimischen Menschen. Die sind plötzlich das Problem gewesen. Und darüber habe ich eben gesprochen und dieses Redeskript, das hat das Video hervorgebracht.
Ah, daraus hast du das. Okay, interessant. Ja, ich habe es ja auch schon mal kurz reingeschaut, sonst offensichtlich wäre ich sonst nicht auf das Red hier gekommen dort. War ein sehr, sehr schönes Video, eine super Zusammenfassung auch dessen, was wir eigentlich hier einerseits schon letzte Folge mal besprochen haben und jetzt auch hier im Vorfeld. Wollen wir uns das mal gemeinsam anschauen vielleicht, so ein paar Gedanken dazu.
Also jetzt gibt es eine Reaction-Sache, wir wollen das mal hier gemeinsam anschauen. Wir machen das ja das erste Mal, dass wir sozusagen jetzt auch diese Form hier ausprobieren. Aber wie Inan schon gesagt hat, das ist natürlich das, was uns auch beide so bewegt, wie quasi die Themen auch miteinander zusammenhängen. Und also was ihr jetzt seht mit uns, das könnt ihr auch auf YouTube anschauen, das ist quasi ein Video von Google Notebooks LM erstellt, mit dem Rentier auch, auf Basis meiner Rede vom 11. September 2025 in Freiburg. Das Redeskript, wenn ihr lieber lest, ist verlinkt. Aber wenn ihr mit uns schauen wollt oder wenn ihr beides machen wollt, dann jetzt viel Spaß. Und das Rentier, du hast es entdeckt, was war es? 2:02 oder so.
Ja, genau.
Also
tauchen wir ein.
Gut.
Subi. Okay. Steckt drin. Gucken wir mal, ob Audio so jetzt. Mit. Jawohl.
Stellt euch mal vor, die Kriege, die wir in den Nachrichten sehen, und der ganze Hass, der uns online begegnet. Was, wenn das alles damit zusammenhängt, wie wir unsere Autos betanken und unsere Wohnungen heizen? Genau das schauen wir uns heute an. Wir tauchen tief ein in die provokante These von Dr. Michael Blume, die direkte Verbindung zwischen fossilen Brennstoffen und globalen Konflikten. Was haben Terrorismus, globale Kriege und die wachsende Spaltung im Netz eigentlich gemeinsam? Die Quelle, die wir heute untersuchen, hat darauf eine ziemlich überraschende Antwort und die liegt sozusagen direkt unter der Oberfläche unseres Alltags verborgen. Schauen wir uns mal diese drei entscheidenden Ereignisse an. Auf den ersten Blick haben die wenig gemeinsam, aber die Quelle argumentiert, sie alle werden von ein und demselben Motor angetrieben.
Übrigens, hier kannst du sehen, das finde ich auch interessant, dass die KI voraussetzt, dass man das auch wirklich sieht. Also wenn ihr das jetzt nur hört, ja, über den Podcast, dann will ich es kurz beschreiben. Dann sieht man hier also, es geht einmal um den 11. September 2001 wird hier angezeigt als Darstellung. Dann geht es um die russische Invasion der Ukraine 2022 und dann geht es um den Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober 2023. Und hier wird eben aufgezeigt, dass sie alle durch fossile Energien finanziert werden, diese Kriege. Aber ich finde es eben interessant, dass die KI sozusagen einfach sagt, hier seht ihr, Während wir jetzt zum Beispiel, während ich in der Rede natürlich nicht dieses Schaubild verwendet habe, sondern ich habe ja gesprochen.
Ja, ja, also die Interpretationsfähigkeit von den Dingern wird ja auch immer besser, allein von der Sprache her. Also wir haben ja hier auch wieder mal gemerkt, da waren auch mehr von den natürlichen Ms und Yours und anderen Füllwörtern mit drin. Also wir sind echt nah an dem Turing-Test, den wirklich komplett zu knacken. Ja, aber inhaltlich, das ist, die versteht ja auch, sage ich mal, an wie hast du gesagt, Osman Normal Muslim und Otto Normalverbraucher und Mensch anzusprechen, weil da ist nicht unnötiges Klatter drin, wie wir das so nennen, sondern wirklich relevante Bilder einfach. Auch das, ja, wobei das sehen wir ja jetzt dann auf dem Bild, wenn ich es eineditiert habe. Bin ich mal gespannt, ja.
Genau. Und wir denken natürlich auch an die Aisha allgemein Alevitin. Also wir gendern hier. Aber das ist übrigens, das macht er nicht. Also da auf sowas achtet er nicht. Und am Ende des Videos ist auch ein Fehler drin. Der war aber nicht schlimm, deswegen habe ich ihn mal drin gelassen. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Wollen wir weitermachen?
Gerne.
Also gut, dann schauen wir mal hier, hören wir weiter der Stimme zu.
Trieben. Einem finanziellen Motor, der direkt mit unserer täglichen Energieversorgung verknüpft ist. Also um diese These wirklich zu verstehen, gehen wir diese 6 Punkte durch. Wir fangen an mit der verborgenen Verbindung, definieren dann die Kerntheorie, werfen einen Blick in die Geschichte, schauen uns die Auswirkungen heute an und enden dann mit einem Ausblick auf eine mögliche Lösung. Fangen wir also direkt an. Decken wir diese verborgene Verbindung auf und folgen wir der Spur des Geldes. Hier ist sie, die zentrale These. Die Idee ist eigentlich ganz einfach, aber auch ziemlich schockierend.
Genau, also das sagt er auch, hier ist sie, ja, aber wenn man es nicht sieht, willst du es kurz vorlesen für die Leute, die es uns vielleicht hören?
Das Zitat, was hier hervorgehoben wird, lautet: Ein erheblicher Teil unserer Ausgaben für Erdöl und Erdgas fließt an Diktaturen, an Terrorgruppen. Und dann erstmal Punkt, Punkt, Punkt.
Genau. Und das ist ja genau das, was wir vorher mit der Rentierstaatstheorie und dem Ressourcenfluch hatten. Ja, also wenn wir sozusagen durch unseren täglichen Konsum diesen fossilen Rohstoffen unglaubliche Werte zuwenden, ja, dann verändert das die Gesellschaften. Unsere, aber vor allem auch die dort. Also das heißt nicht, dass die Menschen in Saudi-Arabien nicht fähig wären zur Demokratie, sondern schlicht und ergreifend, das Weltwirtschaftssystem ist so ausgestaltet, dass die Menschen in Saudi-Arabien einfach kaum eine Chance haben, überhaupt mal in Richtung Demokratie zu kommen. Also das, wir sind part of the game. Ja, wir selber, wenn wir unsere Autos noch betanken oder schon laden, deswegen bin ich ja umgestiegen vor 8 Jahren auf Elektromobilität, dann ist das sozusagen schon ein Effekt. Mir ist also bewusst, dass ich, indem ich auf Elektromobilität umgestiegen bin, viele tausend, wirklich tausende von Euros nicht ausgegeben habe für diesen Bereich. Wir haben auch Wärmepumpe und Solaranlage. Deswegen als Solarpunk versuche ich sozusagen meinen Teil zu leisten, dass diese fossilen Energien, die Ressourcenfluch und den Tierstaatseffekt nicht mehr so stark auftreten. Ich kann es natürlich nicht alleine ändern, ja, aber ich kann schon einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass das aufhört.
Ja, ergänzend muss man ja sagen, also wir Wirtschaftswissenschaftler denken ja immer an Anreizen. Und was man ergänzend vielleicht noch hinzufügen sollte, ist, es gibt auch keine Notwendigkeit für die Saudi-Araberinnen und Araber, auf den demokratischen Zweig zu kommen. Die gibt es einfach nicht. Es gibt nicht den Anreiz dazu, hinzukommen. Noch nicht. Und das ist so ein bisschen auch die Problematik dahinter. Wie du ja schon sagst, wir sind ja, ich will nicht sagen direkt verantwortlich, aber wir leisten natürlich einen Beitrag dafür, dass sich das System erhält, so wie es das tut. Ich habe das damals auch schon mal gesagt. Die sind ja auch nicht doof. Kein Mensch ist inhärent erstmal doof, was immer das dann bedeuten soll. Sondern die versuchen ja jetzt auch zu diversifizieren. Diversifikation ist halt so ein Ansatz für eine Lösung, um aus einem Ressourcenfluch rauszukommen. Wenn die das aber schaffen, während wir immer noch abhängig sind bis dahin von Erdöl und anderen fossilen Energieträgern, dann wird weiterhin möglicherweise dieser Bedarf nicht bestehen. Wenn die meinetwegen auf den Trichter kommen, nach dem norwegischen Modell vielleicht irgendwann mal vorzugehen oder wirklich in ihren Plan da reingehen, auch meinetwegen in nachhaltige Energiequellen zu investieren und die uns dann in irgendeiner Form weiter zu verkaufen, dann haben wir auch kaum noch mehr Mittel, irgendwas daran zu ändern. Ja, unabhängig davon, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes sein soll, aber wenn wir einfach von Optionen her sprechen, besser heute als zu spät.
Genau, ich meine, das war ja auch heute auf Mastodon schon Thema, dass jemand geschrieben hat, hey, warum schafft es ausgerechnet Norwegen? Schon praktisch alle Neuanmeldungen sind dort Elektromobil, Elektroautos. Ja, und Leute, das ist einfach klug. Wenn man einmal erkannt hat, was Erdöl und Erdgas anrichten, ja, dann ist es eine rationale Strategie, ob man die jetzt moralisch gut findet, aber es ist eine rationale Strategie zu sagen, wir selber stellen schon mal um ja, und verkaufen den fossilen Dreck weiter an zum Beispiel die Deutschen, weil die sind so doof. Ja, die deutsche Autoindustrie, die entwickelt sich Richtung Detroit. Ja, und bei uns denkt man, man ist technologieoffen, wenn man für die alten Technologien kämpft und sie auch noch subventioniert, so wie es im Ruhrgebiet ja auch war mit Kohle und Stahl. Ja, also wir versenken wieder Milliarden in alten Technologien. Das ist das Modell Industriemuseum. Und gleichzeitig machen die anderen Länder, Saudi-Arabien hast du erwähnt, ja, ein Freund von mir, der dort bei einem Elektroautohersteller arbeitet, die entwickelt sich sehr, sehr schnell.
China allen voran.
China, Hammer, ja, die auch sich damit unabhängig machen von Russland, von Iran, finanziell natürlich auch stärken und auch Norwegen selber, die einen Teil ihres Geldes einsetzen, zu sagen, dann bauen wir halt eine Ladestruktur und so. Das heißt, das ist einfach ein sehr intelligenter Einsatz. Ich kann euch also sagen, Leute, ich sag das mal einfach so offen, die Politikerinnen und die Politiker, die euch heute noch Gaskraftwerke verkaufen wollen, die haben entweder keine Ahnung oder sie sind korrupt. Das gilt auch, wenn da auch mal welche von meiner Partei dabei sein sollten. So viel Kritik muss sein. Wer heute noch meint, er kann Nord Stream wieder und wieder von Putin Gas holen, der hat's entweder nicht kapiert oder ist einfach Teil der Aserbaidschan Connection.
Also ja, beides ist keine gute.
Beides ist keine Antwort. Gute, genau. Solche Leute hast du leider immer in der Politik, die einfach von über Energie reden, aber sich nie Gedanken gemacht haben oder was, finde ich, moralisch noch schlimmer wäre, die es zwar schon verstanden haben, aber trotzdem noch
Teil davon sind.
Genau, noch versuchen abzuzocken. Wer wirklich es gut meint mit Deutschland, der setzt auf erneuerbare Friedensenergien und erneuerbare Wohlstandsenergien, so wie das Norwegen machen, so wie das sogar Saudi-Arabien zunehmend macht und wie das auch China macht. Gesellschaften haben, sind schon lange in der Lage, das zu verstehen.
Oder Pakistan. Und wir nennen die ja kaum Pakistan als positives Beispiel für irgendwas, ja. Aber die haben es ja auch aus der Not erstmal herausgemacht. Ich meine, es gibt, glaube ich, kaum ein Land, das so oft Hilfe vom IWF brauchte, um wieder den Staatsbankrott zu vermeiden, weil die extrem energieabhängig sind. Dann irgendwann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir haben keinen Bock mehr drauf, wir knallen uns jetzt. Die Technologie wird ja auch immer billiger. China produziert im Überschuss Solarkollektoren, also weitaus mehr, als sie selbst brauchen, weil die genau wissen, der Rest der Welt zieht ja auch irgendwann nach. Hat Pakistan massenweise gekauft zu einem Spottpreis. Jetzt haben die alle diese Dinger auf dem Dach und haben zum ersten Mal kein Problem mehr, zumindest mit dem Energiehaushalt und Geld ausgeben dafür. Das ist eine reine, aus der Not entstandene, gute Sache eigentlich, die sie da hingekriegt haben. Und wir reden nicht oft zwangsläufig positiv über Staaten wie Pakistan.
Exakt, oder auch Kenia, Sierra Leone, also auch Staaten in Afrika. Du hast inzwischen einen Boom von Solarenergie, schlicht und ergreifend, weil es einfach billiger ist wie Diesel.
Ja.
Und das ist einer der Gründe, warum auch momentan trotz Putin-Sanktionen, trotz dem Krieg gegen oder fast Krieg gegen die Venezuela, steigt der Ölpreis nicht mehr über $60. Er ist momentan also auf einem wahnsinnig tiefen Stand. Ich bin ganz begeistert. Aber es ist einfach so, weil es immer billiger wird, Öl und Gas, Benzin, Diesel und so weiter zu ersetzen. Das heißt, da geht es nicht um Ideologien. Wer euch da erzählt, die Leute machen das. Niemand in Sierra Leone installiert oder in Pakistan, wie du erwähnt hast, installiert Solarmodule aus ideologischen Gründen. Sie installieren sie deswegen, weil sie sich schon lange lohnen. Und die Deppen, die immer noch meinen, sie müssen mit fossilen Gewaltenergien in den Markt drücken. Das sind diejenigen, die ideologisch sind. Nicht die Menschen, die teilweise sehr wenig haben und genau deswegen merken, hey, mit Solarpanelen kann ich inzwischen viel billiger Strom produzieren, als ich es mit Dieselgeneratoren jemals könnte.
Ja, das ist einfach keine linksgrün versiffte Ideologie, sondern das ist einfach Win-Win, kurzum.
Genau. Punkt. Genau. Also wir haben nachgewiesen, Pakistan wird nicht von linksgrün versifften und auch nicht von Christdemokraten regiert.
Ganz sicher nicht.
Aber es hat einen Solarboom und die alten Kohlekraftwerke werden in wenigen Jahren einfach nicht mehr gebraucht. Nicht, weil das irgendjemand so beschlossen habe, nicht, weil irgendwelche genialen Politiker einen Entscheid getroffen haben, sondern einfach, weil es die Menschen durchgesetzt haben. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Also wenn ihr was für den Frieden tun wollt, gerade auch an Weihnachten, dann sind erneuerbare Friedensenergien, da kann jede und jeder was dafür tun. Aber da kommen wir ja noch dazu. Wir alle können aufhören, die Kriege zu finanzieren, die Diktaturen und die Gewalt und die Propaganda und den Antisemitismus zu finanzieren. Da kann jede und jeder was tun, mehr als traurig in die Kamera zu gucken und sich, ich spreche auf Demonstrationen und ich mag das, wenn Leute Kerzen anzünden und gedenken, es ist alles gut und schön. Es wäre nur dann wichtig, dass man auch das eigene Verhalten ändert, anstatt quasi diese Kriege und die Zerstörung unserer Mitwelt und unserer Mitmenschen immer weiter zu finanzieren.
Sehr cool. Wir waren bei, ein erheblicher Teil unserer Ausgaben für Erdöl und Erdgas fließt an Diktaturen, an Terrorgruppen. Und jetzt kommt das Punkt.
Machen wir weiter.
Unser Energieverbrauch ist nicht neutral. Laut dieser Quelle fließt ein Teil des Geldes, das wir für Benzin und Heizöl ausgeben, direkt in die Kassen von Diktaturen und Terrorgruppen. Wir finanzieren also quasi die Instabilität mit, die wir eigentlich bekämpfen wollen. Um diesen Zusammenhang wirklich greifbar zu machen, prägt die Quelle einen zentralen Begriff. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Der Begriff lautet Fossilismus. Und dahinter steckt viel mehr als nur eine Wirtschaftsform. Es ist die Theorie eines ganzen Gesellschaftsmodells, das auf fossilen Brennstoffen aufbaut und dadurch, so die These, fast zwangsläufig zu autoritären Strukturen und zu Gewalt neigt. Dieser Rahmen hilft uns, die nächsten Punkte besser zu verstehen. Diese Theorie des Fossilismus stützt sich auf drei bekannte Konzepte. Erstens, die Idee des Rentierstaats. Stellt euch vor, ein Regime kriegt sein Geld aus Ölverkäufen statt aus Steuern, dann ist es auf die Zustimmung seiner Bürger überhaupt nicht angewiesen. Demokratie wird überflüssig. Zweitens, der Ressourcenfluch. Wenn sich alles nur noch ums Öl dreht, verkümmern andere Wirtschaftszweige und das Land wird instabil.
Ich meine, da bin ich jetzt also schon beeindruckt, weil wenn wir es uns mal anschauen, ja, ich meine, guck mal, also die KI hat den Bezug zum Rentier, zum Rentier hergestellt und sogar auch zum Petrodollar. Und dann hier darunter noch Ressourcenfluch, hier mit dem abgestorbenen Baum und einem Fass mit Ressourcen, was auch immer, Gold oder ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Bebilderung.
Das ist faszinierend.
Da bin ich schon beeindruckt. Wie kann eine KI solche Zusammenhänge, die wir als Menschen uns ja erstmal erschließen müssen, so zu verstehen.
Ja, das legt den Verdacht nahe, dass sich die KIs auch einer gewissen Ironie bewusst sind, natürlich in der Darstellung. Wenn sie selber sehen, Rentier und so, das zusammenpacken und dann vielleicht auch noch kombinieren, dann direkt mit diesem Geldsack. Das ist etwas, wo wir in der Science Fiction immer von geträumt haben. Ne? Also das ist immer das, was ich beim letzten Mal auch schon meinte, so hier Commander Data von Star Trek. Da sieht man vielleicht ein bisschen Anhänger im Weihnachtsstil, war ja eine emotionslose, aber trotzdem ethisch handelnde Maschine, also ein Android, würde man sagen. Und die These, die immer da unterschwellig mitging, war, Computer können sowas wie Emotionen zum Beispiel nicht knacken. Das kapieren sie nicht. Ja? Und vieles von den bisschen die Stimmung auflockernden Inhalten der Serie war ja auch, dass Data halt wieder was nicht kapiert hat oder das ist menschlich, das ist Sarkasmus, verstehen Maschinen nicht. Das haben wir jetzt schon im Grunde widerlegt. Ja? Die Maschinen kapieren das, die können Wortspiele daraus basteln, die können sogar sowas wie Humor erklären. Die können auch verstehen, wie sie uns die Inhalte ein bisschen lockerer, flockiger mitgeben können. Ja? Also das wird garantiert auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier über KI sprechen, egal wie sehr wir in Zukunft darüber belächelt werden, was für technologische Stände uns jetzt schon erfreuen.
Ja, also und ich bin da wirklich beeindruckt, weil also diese vor einem halben Jahr konnten die nur englische Präsentationen machen, jetzt schon deutsche. Und ich habe, glaube ich, im Redeskript diesen Hinweis auf die Rentiere kurz erwähnt und dass es sozusagen dann aber auch weitergeht und daraus so eine Karikatur erzeugt, die richtig gut ist. Übrigens, das Petrodollar-Rentier trägt ja auch noch Rentier-Staatstier. Aber es trägt auch noch eine Krone. Achtung, man trägt eine.
Oh, ja, also, Tatsache, ja.
Das ist ja wirklich. Also, wie stelle ich einen Rentierstaat dar? Ja, das ist schon genial und ich würde sagen, der Turing-Test ist bestanden. Also, das würde ich jetzt, wenn das eine Studentin, ein Student gemacht hätte ich gesagt, eins mit Stern. Das ist brillant, das ist kreativ. Ich glaube immer noch nicht, dass die KI ein Bewusstsein haben. In dem Sinne, verstehen tun sie nicht. Das sind, glaube ich, immer noch statistische Auswertungen, aber sie sind zunehmend kreativ. Und es hat ja wohl meine Rede als Prompt quasi verwendet. Und ich werde das Pietro Dollar Rentierstaatstheorie, Rentier, immer in Ehren halten. Das ist für mich so ein persönlicher Moment. Und als du das dann, du hast ja unter meinem Video hast du ja einen Kommentar geschrieben, hast gesagt, oh, das gefällt mir. Ja, da dachte ich mir, wow, weil davor habe ich es irgendwie so als fast privat empfunden. Und dann dachte ich, das war für mich ein schöner Moment. Also vielen Dank.
Ja, wir ticken auch, glaube ich, als Konservative und Linke trotzdem einen gewissen Punkt definitiv überein. Sehr cool. Und daher muss ich natürlich dann auch noch, die KI, wenn wir schon mal dabei sind, habe ich ja dann auch mal danach gefragt, ob er mir eine coole Story dazu erzählen kann zwischen Rentier und Rentier. Hat er eine kleine Witzanekdote gemacht, aber das können wir ja nach dem Video nochmal, kann ich ja kurz mal vorlesen. Da.
Genau, das machen wir. Und ihr seht also hier die schöne Studioeinrichtung in Schwarz und Rot, ist nicht zufällig. Hier reden ein, wobei ich bin Christdemokrat, ich bin nicht unbedingt konservativ, ich bin Christdemokrat und der Unterschied ist mir sehr, sehr wichtig, aber quasi Mitte und links sind hier im Dialog miteinander.
Trotz Unvereinbarkeit.
Trotz Unvereinbarkeit.
Schön. So. Genau, also wir sehen gerade für die, die jetzt nur in Anführungsstrichen im Podcast hören, wir sehen da eine tabellarische Übersicht.
Ach, Moment noch, weil du das erwähnt hast, Unvereinbarkeitsbeschluss, das ist eine gewisse. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, dass sie nicht mit den Linken zusammenarbeitet. Ehrlich gesagt finde ich, Demokratinnen und Demokraten haben immer zusammenzuarbeiten. Und das ist für mich der große Unterschied zum Beispiel zu faschistischen Parteien, wo es tatsächlich nie eine Zusammenarbeit geben darf. Und selbst unser Bundesvorsitzender Friedrich Merz, der jetzt dadurch Bundeskanzler ist, hat es ja auch seinen zweiten Wahlgang der Zustimmung der Linkspartei zu verdanken. Also ich finde, da sollte man sich eigentlich ehrlich machen, übrigens auch in Thüringen. Es gibt dort nur noch eine demokratische Mehrheit mit der Linkspartei und ich hoffe, dass man damit aufhört, eine in mancher Hinsicht, auch aus meiner Sicht, durchaus noch problematische Linkspartei gleichzusetzen mit der AfD. Das ist nicht das Gleiche. Ja. Es gibt Punkte, Antisemitismus und so, da habe ich mit der Petra Pau auch mal drüber gesprochen, weil ich da finde, da gibt es in der Linkspartei, gerade auch bei der Jugend, gibt es da noch große Probleme. Aber es ist nicht, es ist keine faschistische und antidemokratische Partei.
Genau, das sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber auch erwähnt haben, warum ich zum Beispiel das übrigens genauso sehe, dass ich sage, Unvereinbarkeit mit nachgewiesenen rechtsextremen Parteien. Das macht natürlich Sinn, das würde ich von jeder demokratischen Partei fordern, aber das halt zu sagen, gegen die Linke sozusagen, ich glaube, dass das so ein bisschen Feigenblatt ist für die sehr Konservativen innerhalb der Union, die dann sagen, wenn wir gegen rechts machen, dann müssen wir halt auch gegen links machen. Okay, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber wir haben jetzt auch gesehen, dass es mehrfach durchbrochen wird, dass ohne eine linke Stimme vermutlich auch der Kanzler nicht hätte regieren können, sollte man vorsichtshalber auch sagen. Und ich denke, wie du auch sagst, Demokratinnen und Demokraten sollten in der Lage sein, miteinander sprechen zu können. Und wir sehen ja auch, wir sind jetzt auch nicht, du sagst ja von dir jetzt auch selbst, du bist nicht konservativ in dem Sinne, du siehst dich als Christdemokrat und mich würden jetzt auch viele wahrscheinlich nicht als typischen Linken bezeichnen, was immer das bedeutet. Ich renne ja jetzt auch nicht mit Pali-Schal rum. Der ganze Spaß, bin ja auch so sozial eher, was ich sagen würde, so Mitte links. Aber klar, ökonomisch sehe ich da einfach viel Spielraum noch, was man auf der linken Seite machen kann. Und deswegen unterhalten wir uns ja auch über genau solche Themen. Christliche, religiöse Themen versus volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche. Und da ist ja auch das mit, es gibt ja kaum so gute Themen wie Rentierstaatstheorie, die da auch in dieses gesellschaftswissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche einfach reinspielen. Und wo wären wir, wenn wir jetzt eine Art pauschales Verbot hätten, die uns genau diesen Austausch und damit diese Bereicherung eigentlich nehmen würde?
Ja, zumal wir ja auch tatsächlich die CDU zum Beispiel in Thüringen mit der BSW koaliert, also mit der BSW. Und das ist ja wirklich eine Partei, da sind meines Erachtens sehr problematische Leute drin. Da werden gerade auch zu Israel und zum Judentum sehr problematische Positionen bisweilen vertreten. Und trotzdem koaliert man mit denen. Und dann sagt man aber mit der Linkspartei nicht. Und du weißt, meine Familie, wir haben DDR-Verfolgung erlebt. Ja, mein Papa war in Stasi-Haft und so. Ich bin also der Letzte, der irgendwie Linksextremismus verharmlosen würde oder Linksdualismus. Aber ich sage, bitte demokratisch fair bleiben und Zusage von mir. Wir bleiben da im Dialog. Ich finde das klasse und ich sehe das als eine Aufgabe von allen Demokratinnen und Demokraten, zusammenzuhalten. Das war auch in der Weimarer Republik so, wo übrigens ein Zentrumskanzler damals nach dem Mord an an gleich zwei großen Leuten, das machen wir mal in der eigenen Folge, ich will es jetzt nicht einfach aufreißen, aber damals auch gerufen hat, der Feind steht rechts. Das machen wir aber mal in der eigenen Folge, weil wir wollten jetzt eigentlich am Video bleiben. Aber ihr seht, solche Bilder lösen vielleicht auch eine Vielzahl an Assoziationen aus. Und ich würde tatsächlich sagen, weil du das gerade erwähnt hast, dass die Rentierstaatstheorie eigentlich ein guter Punkt ist, um zwischen demokratischen Mitte und Linksökonominnen und Ökonomen in Dialog zu kommen. Rechte finden das tendenziell klasse, wenn es so eine Ungleichheit gibt, ja, wenige Reiche und dann kann man es auch noch vererben, das finden die gut. Aber wenn du in der demokratischen Mitte stehst oder sogar links bist, dann interessieren dich ja vielleicht, woher diese Ungleichheiten kommen, diese autoritären Strukturen kommen, diese Wohlstandsunterschiede kommen. Und dann ist das Rentierstaatstheorie dein Symbol, oder?
Absolut, ja. Also ich werde mir das auf jeden Fall auch irgendwo als Logo reinschmeißen. Vielleicht klebe ich es ja an die Tür. Ja,
guck mal, ich schenke dir das hier jetzt auch noch. Wieder.
So, ja, das hänge ich auf jeden Fall schon
da
mal
an. Da hast du jetzt also dein Gedicht
und noch das Bild dazu. Großartig. Genau, also wir sehen noch auf dem Bild die Tabelle, die jeweiligen Spalten, Theorie, Beschreibung und Konsequenz zu sehen ist. Und da wird dann einerseits der Ressourcenfluch und andererseits der Petrodollar eingegliedert in den jeweiligen Zeilen und dann haben wir ja schon einen Teil des Textes gehört und ich würde sagen, wir hören einfach mal weiter.
So machen wir's.
Und drittens das Petrodollar-System, durch das der weltweite Ölhandel in US-Dollar abgewickelt wird, was zu globalen wirtschaftlichen Verzerrungen führt. All das zusammen schafft ein System, das Konflikte quasi züchtet.
Aber ist das jetzt nur graue Theorie? Die Quelle argumentiert, nein, die Geschichte ist voll von Beispielen für diesen fossilen Faschismus.
Die Quelle zieht da eine ziemlich klare Linie durch die Geschichte. Das fängt im 19. Jahrhundert an, mit Bismarcks Eisen- und Blutpolitik, angetrieben von Kohle. Es geht weiter über die Weltkriege, die hier als erbitterte Kämpfe um Öl für Panzer und Flugzeuge interpretiert werden. Ein Schlüsselbeispiel, der Angriff der Nazis auf die Sowjetunion 1941, getrieben von der Gier nach den Ölfeldern im Kaukasus. Und spätestens 1973 im Yom Kippur-Krieg wurde Öl dann ja ganz offen als geopolitische Waffe eingesetzt.
Ist ja jetzt eine sehr gewagte These. Alleine den Begriff Faschismus reinzunehmen, das ist ja etwas, was ja häufig auch in der politischen Diskussion gerne als Totschlagargument genommen wird. Alles ist gleich Faschismus. Alles ist gleich Nazi, alles ist gleich Hitler, ja, und damit stirbt ja eigentlich jeder Unterhaltung. Wir haben es ein bisschen im Video gehört, aber vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was dazu, warum du, wie ich das auch teilen möchte, diesen Begriff für gerechtfertigt.
Genau, also der Begriff Faschismus, der wird ja leider sehr, sehr unreflektiert verwendet, aber er ist ja eigentlich, stammt er aus Italien. Also die erste faschistische Bewegung war Mussolini, Italien, Mailand. Dann haben wir den sogenannten Austrofaschismus, ja, das sind dann zum Beispiel die Alldeutschen in Österreich. Und aus denen wiederum übernimmt dann Hitler den Faschismus, das Konzept sozusagen, den Begriff auch. Und er begründet dann aber den deutschen Nationalsozialismus, der also noch mal krasser ist, ja, also auch hier, es ist also so, jeder Nationalsozialist ist ein Faschist, aber Faschismus ist nicht gleich Nationalsozialismus, sondern das war wirklich die absolute Steigerungsform, also man sollte da auch nicht sozusagen, also die Begriffe da auch sehr bewusst verwenden und Umberto Eco zum Beispiel, der viel gearbeitet hat zum italienischen Faschismus, sagt eben auch, es hat eigentlich gar keine stabile Ideologie gehabt, sondern es richtet sich immer wieder nach dem Machterwerb aus. Ja? Es geht also darum, wie komme ich an die Macht und wie zertrümmere ich das verhasste demokratische, republikanische System. Es ist also tatsächlich eine antidemokratische Bewegung, die von vornherein die parlamentarische Demokratie ablehnt. Bei Hitler wird es dann richtig auch obsessiv, weil er sieht, dass die Alldeutschen, die kommen in das damalige österreichische Parlament, Reichsrat, glaube ich, hieß es, zur damaligen Zeit rein und dann zerstreitet sich die Fraktion und der Laden fällt auseinander. Das war also von Schönerer. Die haben schon zum Beispiel den Heilruf, haben die schon. Die haben die Kornblume als Symbol, die FPÖ heute wieder verwendet. Und Hitler schließt daraus, Vorsicht, niemals lasst euch auf die parlamentarische Demokratie ein. Die Abgeordneten dürfen nur in Uniform und dürfen nur gemeinsam abstimmen. Da ist dann zum Beispiel Thyssen, der ist Reichstagsabgeordneter der NSDAP, ja, also der große Industrielle, der hat den Nazis viel Geld gespendet.
Von ThyssenKrupp.
Von ThyssenKrupp, genau. Und der und seine Frau werden später ins Konzentrationslager eingewiesen, weil er sich weigert, so abzustimmen, wie das Hitler von ihm verlangt. Also da ist quasi, was wir mit leider mit Fraktionsdisziplin ab 1961 auch völlig übertrieben haben in Deutschland, dass nämlich die Abgeordneten gar nicht mehr frei abstimmen dürfen in unserem Bundestag. Das ist da in einer noch viel krasseren Form sozusagen passiert. Und insofern sehe ich tatsächlich eine Familienentsprechung zwischen dem fossilen Faschismus und den Erdöl-Erdgas-Ressourcen. Das sehen wir zum Beispiel in Russland, ja, wo es also deutlich in eine faschistische Richtung geht. Ich trotzdem nicht so viel davon halte, Putin mit Hitler gleichzusetzen. Ja, aber einen Faschismus, einen Erdölfaschismus wird man dort sehen. Hier habe ich allerdings in meiner Rede, und das mache ich immer und möchte das auch hier tun, eigentlich stärker verwiesen auf das Unternehmen Wüste. Kennst du das?
Nein, tatsächlich nicht.
Also das ist nämlich wirklich, das sollte eigentlich, sollten das die Leute in Deutschland kennen, gerade auch in Baden-Württemberg, tut aber kaum einer. 1944 haben die Nazis hier, die SS, eine ganze Kette von kleinen Konzentrationslagern zwischen Tübingen und Rottweil angelegt, um Mineralöl zu gewinnen aus Schieferöl. Das waren insgesamt 15.000 jüdische und nicht-jüdische Zwangsarbeiter, die dort eingesetzt worden sind. Und über 5.000 sind auch tatsächlich ermordet worden für Öl. Also Blut für Öl ist nicht eine Theorie, die irgendwie man sich im Seminar ausgedacht hat. Das war hier direkt bei uns in unserem schönen Baden-Württemberg. Wir haben hier die erste Gaskammer gehabt, das war Grafeneck. Ja, da war ich vor kurzem auch, würde ich sicher auch mal gerne noch mal näher drüber sprechen, die Euthanasie. Also
da machen wir mal eine Live-Podcast-Folge mit unterwegs zu.
Super, das wäre toll. Mhm. Also ich war jetzt da und die würden das super gerne machen. Das können wir machen.
Super gern, ja.
Ja, das ist eine gute Idee. Also weil eigentlich sollte das jeder kennen. Und eben das Unternehmen Wüste, auch hier in Württemberg, Tübingen, Rottweil, wo Blut für Öl durchdekliniert worden ist. Die Nazis haben schon davor das Reichsbohrprogramm, sie haben Rumänien die Ölvorräte beschlagnahmt. Sie haben gezielt in den Kaukasus ausgeschwenkt, deswegen die Schlacht um Stalingrad. Aber ich finde, das Allerdeutlichste ist wirklich das Unternehmen Wüste. Und ich bin ein bisschen nicht überrascht, aber trotzdem traurig, wie stark das verdrängt wird. Weil ich glaube, dass Leute wollen einfach nicht wahrhaben. Die denken bei Blut für Öl, denken sie an die amerikanischen Golfkriege. Was ja auch stimmt. Auch schon der Golfkrieg zwischen Irak und Iran ging um Öl. Ja, oder niemand behauptet, dass wir Kuwait befreit haben, damit Kuwait eine Demokratie ist. So blöd ist kaum noch jemand. Aber wenn man Blut für Öl schon skandiert, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass es hier in Deutschland von den Nazis auf Kosten von abertausenden Menschen bereits durchgeführt worden ist. 1944, sinnigerweise am 9. November 1944, beginnt das SS-Unternehmen Blut für Öl, das Unternehmen Wüste bei uns in Württemberg.
Wahnsinn, okay. Ja, das würde zumindest den Zusammenhang auch dann mit dem Faschismus mit erklären, wenn wir davon ausgehen, dass das heute ja sich hat sich natürlich schon ein bisschen geändert seit damals, aber das wird in einer anderen Form offensichtlich weiterhin betrieben, Blut für Öl.
Genau. Sehen wir mal. Ich finde es auch interessant, zum Beispiel aus Stalins erster Streik, den er organisiert hat, waren Ölarbeiter. Aber gerade weil natürlich auch die Sowjetunion ein Ölstaat war, ja, der sich ab 1973 dann ganz stark durch die Importe nach Westen finanziert hat, nehme ich wahr, dass nicht nur Rechte ein Problem haben mit dem Fossilismus, den zu analysieren, sondern auch linke Ökonominnen und Ökonomen. Weil für die bedeutet das, sie müssen dann so mutig sein wie du und müssen zum Beispiel auch in der Lage sein, auch die eigenen Systeme zu hinterfragen. Venezuela, Chavez, Maduro ist nominell ein linkes Regime und trotzdem ist es eine furchtbare Diktatur,
Schande, ja.
Wo ein Viertel der Bevölkerung vertrieben worden ist. Die Sowjetunion hat die Umwelt zerstört, die Mitwelt zerstört und hat sich am Ende fast nur noch durch die Exporte von Erdöl und Erdgas in den verhassten Westen finanzieren können. Ich weiß, das ist für viele schwer, aber letztlich muss man, glaube ich, ehrlich sein, sowohl der Faschismus wie auch der Marxismus waren fossile Ideologien. Sie haben darauf aufgebaut, dass man gesagt hat, Kohle, Stahl, später Erdöl, Erdgas, wir nehmen Sachen aus dem Boden und bauen damit Gesellschaften auf, koste es, was es wolle.
Was immer die Macht erhält.
Was immer die Macht erhält, ganz genau.
Sehr schön.
Da wünsche ich mir von anderen, auch gerade linken Ökonomen und Ökonomen, ein bisschen den Mut, den du halt auch hast, weil ich weiß, viele da irgendwie tun sich immer noch schwer, mit einer Kritik an Stalin oder wenn wir an Mao denken, großer Sprung nach vorne, wo er Millionen Menschenleben opfert, um Stahl herzustellen. Ja, also da sieht man quasi die fossile Ideologie, wie tief die eingesunken ist in unser Denken, sowohl ganz besonders rechts, aber auch links. Und mein Dank geht an alle, die so mutig sind, wie das der Innern ist, da auch mal die eigenen Grundlagen zu überdenken.
Ja, ja, absolut. Also ich kenne glücklicherweise niemanden, der sagen würde, irgendwie das, was Stalin und Mao angestellt haben, wären ansatzweise vertretbar, menschlich, ethisch, was auch immer. Aber ich will auch andererseits nicht leugnen, selbst wenn ich nicht kenne, dass es bestimmt ein paar Spinner gibt, die sich ausdenken können, hey, das ist ein Modell, nach dem man leben kann. Also es haben sich ja versucht, Staaten auf diesen Ideologien zu gründen. Ja, also selbst die Linksextremen damals in der Türkei, Militärumsturz, die wollten ja auch ein stalinistisches Türkei herstellen, ja, wo jeder, der halbwegs vernunftbegabt links ist, niemals sagen würde, hey, das ist jetzt etwas, wonach es sich lohnen würde zu leben. Ja,
ja. Ja. Du, ich meine, das genau, und viele sagen mir, ja, Michael, wie kannst du, du bist doch so wissenschaftlich, wie kannst du Christdemokrat sein?
Das ist aber eine gemeine Aussage.
Ja, weil ich denke mir dann immer, ja, Leute, es wäre halt schön, also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der SPD wäre, ja, dann müsste ich mich auch mit dem Fossilismus auseinandersetzen.
Das musst du
auch bei der Linkspartei, beim BSW, oh Gottes Willen, ja, also da ist sozusagen, das heißt, meines Erachtens haben wir halt seit dem 19. Jahrhundert haben wir diesen Fossilismus eingebaut in die ganze politische Breite und eigentlich bräuchte es jetzt überall mutige Frauen und Männer, die sagen, so machen wir nicht mehr weiter.
Ja, und weiterhin, nur damit man uns jetzt vielleicht auch nicht unterstellt, dass wir halt meinetwegen linksgrüne Spinner oder sowas sind. Mir ist zumindest auch durchaus bewusst, wir können das nicht von heute auf morgen machen, darum geht's auch gar nicht, dass wir jetzt alles komplett einreißen, das wäre wirtschaftlich auch gar nicht nachhaltig, wenn wir das wirklich sagen würden, okay, ab jetzt sofort. Aber wir brauchen nicht nur diesen Plan. Ich bin ja schon mal schockiert, dass wir jetzt ja wieder etwas abgerückt sind von der Nummer mit Verbrenner aus und so weiter. Das ist ja ein Anreiz dahinter. Ob wir es geschafft hätten, weiß ich nicht. Aber der Anreiz wäre jetzt da gewesen. Und jetzt wird die ganze Sache wieder aufgelockert, sodass alle wieder ein bisschen durchatmen und sagen, ah, okay, dann können wir es ja nochmal ein bisschen entspannter angehen lassen. Wir brauchen diese Anreize weiterhin. Wir brauchen nicht mehr diese Kompromisse dann zu sagen, ja, okay, wir schieben es noch weiter. Darum geht es mir und ich gehe davon aus, dir ähnlich auch, dass wir nicht alle von heute auf morgen unsere Karren zum Beispiel alle auf den Schrottplatz schmeißen. Das wäre auch wieder nicht nachhaltig, muss man sagen. Ein bisschen können wir die Teile noch auslutschen, aber wir brauchen konkrete wirklich Schritte dahin zu kommen, an denen wir auch wirklich festhalten müssen. Darum geht es. Es geht ja nicht darum, radikal was umzureißen.
Genau, ich meine, es geht darum, umzubauen, aber ich verstehe sogar die Europäische Union, dass sie sagt, wir lassen uns doch nicht zum Boomern machen, weil die deutsche Autoindustrie hier auf 20. Jahrhundert macht, ja, und denen die Schuld gibt für ein Versagen, das gerade auch fossile Medien, man hat ja die Elektroautos so lange runtergeschrieben und schlecht gemacht. Hey Leute, wir haben hier in Deutschland noch Gerichtsverfahren gegen Leute, die an Abgasmotoren rummanipuliert haben, ja, und jetzt soll die Europäische Union schuld sein. Also da finde ich auch, dann sagt man, ja gut, dann baut halt euer Zeug noch ein bisschen. Wenn du mich fragst, das ist jetzt schon, das wird niemand mehr kaufen. Es ist vorbei. Ja. Ich fahre jetzt seit 8 Jahren elektrisch und die Leute, die behaupten, das sei nicht gut und nicht ausgereift, die lügen.
Das höre ich immer noch.
Genau. Ich meine, die wissen es dann oft, sie sind Opfer von Lüge, Desinformation. Aber diejenigen, die das immer noch verbreiten, Elektroautos, wir haben ja inzwischen nur noch, Blume sind komplett elektrisiert seit langem und 100% Solar und es funktioniert und wir sparen sogar Geld. Mhm. Jetzt klar, das geht noch nicht überall. Es gibt nicht überall die Ladeinfrastruktur, das stimmt schon, auch zum Beispiel in Spanien oder so, ja.
Auch Ressourcen für die Batterien, muss auch, man ja genau, auch ehrlich Batterie, sein.
Genau, es gibt noch jede Menge zu tun, aber dass es nicht möglich wäre, stimmt einfach nicht. Und da haben unsere Autokonzerne haben über lange Zeit abgezockt, haben Rekorddividenden, Rekordboni ausgespuckt und haben nicht in Zukunftstechnologien investiert. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt brechen uns die Zulieferer weg, jetzt brechen uns die Arbeitsplätze in der Autoindustrie weg. Und das ist eben zu einem gewissen Teil leider auch durch Fossilisten, durch fossile Lobbyisten selbst verschuldet. Und da würde ich als Europäische Union, ich bin ja begeisterter Europäer, da würde ich auch sagen, okay, wenn es die Deutschen unbedingt machen wollen, ja, dann stellen wir uns, weil sonst, das ist doch jetzt schon so, dass jeder so tut, als wäre das Problem Ursula von der Leyen. Und Ursula von der Leyen ist nicht das Problem, also nicht die EU-Kommission ist das Problem, sondern es sind die Leute, die hier gegen Elektroauto Stimmung gemacht haben, die Automobilkonzerne, die sich nicht umgestellt haben, selbst wenn es überhaupt keine Klimakrise Weise gäbe, ist diese Technologie, die Verbrennertechnologie, am Ende. Und das weiß jeder und jede, der sich ein bisschen damit auskennt. Es gibt noch diese Überlegung E-Fuels für Schiffe oder für große Lastwagen. Aber selbst im Bereich der Elektrotrucks haben wir inzwischen riesige Entwicklungsfortschritte. Bin jetzt auch eingeladen worden, mir bei Daimler das auch nochmal anzuschauen. Oh, ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren noch Verbrennermotoren in Lastwagen haben
werden. Naja, das darf sowieso nicht sein. Wir haben so viele Fragen, die natürlich da noch offen sind, aber das darf halt kein Vorwand sein, jetzt nichts zu tun.
Genau.
Klar, was ist mit Flugzeugen? Die können jetzt nicht mit Elektro fliegen. Ja, ist so meinetwegen. Ja, mit Schiffen sieht es ähnlich aus. Aber wir müssen doch erstmal anfangen, in diese Richtung irgendwie zu latschen, bevor wir... Ich meine, das ist ja weitgehend genug erforscht und auch erwiesen. Du benutzt ja selbst so ein Auto, mit dem das funktioniert. Das ist alles längst widerlegt. Das
übrigens ein Franzosen, ja, weil damals gab es noch kein gutes deutsches Modell. Ja, Renault Zoe, wir sind sehr zufrieden, aber bis dahin, ich habe immer deutsche Autos gefahren, weil du das gesagt hast, nicht links, grün, versifft. Also ich will das ja nochmal sagen, Leute, ich bin nicht nur praktizierender Christ und seit über 30 Jahren Christdemokrat. Ich war auch bei der Bundeswehr. Einer meiner Söhne war jetzt bei der Bundeswehr, freiwilliges Jahr. In dem Sinne sozusagen, obwohl ich mich nicht als Konservativer verstehe im politischen Sinne, sondern als Christdemokrat, finde ich schon, dass ich sozusagen Traditionen sehr achte, aber eben gerade deswegen auch sage, sie müssen sich erneuern. Und ich bin bereit, war selber auch bereit, in unserer Parlamentsarmee zu dienen und auch, dass junge Leute vielleicht sogar wieder ein Pflichtsystem haben, okay, aber... Was ich nicht bereit bin, ist dann zu sagen, gleichzeitig finanzieren wir unsere Feinde. Also den jungen Leuten zu sagen, wir stecken euch jetzt in Uniform und drücken euch Waffen in die Hand, damit unsere Öl- und Gasrechnung schön billig bleiben, das finde ich zynisch. Das finde ich nicht zynisch. Wenn wir von unseren jungen Leuten verlangen, dass sie wieder Dienst in der Bundeswehr leisten oder Zivildienst leisten, dann sollten wir doch aufhören, gleichzeitig die Feinde zu finanzieren. Das ist doch ein Wahnsinn. Die ganzen Drohnen, Raketen, Panzer, die ganzen Soldaten von Putin werden fossil finanziert und gleichzeitig sagen wir, naja, wir wollen uns nicht so richtig ändern, aber die jungen Leute, die sollen mal bitte wieder Wehrdienst leisten. Verstehst du?
Das ist kein Teufelskreis, das ist dann ein Todeskreis eigentlich, wenn man so will, ne?
Richtig.
Das ist eine schöne Überlegung. Ja,
ja, gar nicht weihnachtlich. Müssen wir mal weitermachen. Am Schluss wird es positiver, optimistischer.
Oh, das ist ja sowieso immer das Schöne an diesen Teilen und an den ganzen Dingern. Du endest ja selten in Weltuntergangsstimmung, sondern hast meistens immer noch mal ein positives Wort irgendwo.
Wintersonnenwende, ja, genau.
Also wir sind bei, das NS-Regime war angewiesen auf die Eroberung von Ölquellen. Hitler war besessen von Blut für Öl bei Minute 3,18.
Was an dieser Folie wirklich interessant ist, ist die Neuinterpretation der NS-Motive. Basierend auf frühen Analysen von Franz Neumann argumentiert die Quelle, dass Hitlers Besessenheit von Öl ein Hauptantrieb für seine Expansionspolitik und seine Verbrechen war. Es ging, so die These, buchstäblich um Blut für Öl.
Okay, bringen wir das Argument mal in die Gegenwart. Wie verbindet die Quelle diese historische Theorie mit den sozialen und politischen Problemen, die wir heute tagtäglich erleben? Hier führt die Quelle einen weiteren Schlüsselbegriff ein, fossile Entsolidarisierung. Die Theorie dahinter, Interessengruppen schüren gezielt soziale Spaltung zwischen Reich und Arm, Alt und Jung. Und warum? Um die Gesellschaft zu lähmen und so die dringend benötigte Energiewende zu blockieren und den Status quo zu sichern. Und so sieht diese Spaltung, laut der Quelle, in der Praxis aus. Die alte, einfache politische Achse von links nach rechts wird ersetzt durch unzählige neue Konfliktlinien, die quer durch die Gesellschaft verlaufen. Eine Taktik, die uns gegeneinander aufbringt und so jeden echten Fortschritt blockiert. Angesichts dieser
Das heißt, wir haben keine Spaltung mehr alleine in Arm und Reich, sondern wir haben noch was Besseres eigentlich im Sinne von Teile und Herrsche. Wir haben auch innerhalb der Armen und der Reichen, so der Mittelstand ist ja eh mal so ein bisschen wegbrechend, aber wir haben innerhalb dieser beiden, ich sag mal jetzt nicht Klassen, nochmal eine Spaltung. Also wir haben quasi eine Matrix-Spaltung, wenn man so will. Links, rechts und arm-reich. Und das ist das Minimum. Wir sind also minimal in 4 Bereiche so ein bisschen eingeteilt. Interpretiere ich das ungefähr richtig, so von dem, was du...
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also es ist, ich nenne das ja Rechtsmimesis, also dass man quasi die Logik der Abwertung immer weiter treibt. Das geht los gegen Migranten. Ja, also eigentlich wissen wir alle, dass wir Migration brauchen, auch für unsere Wirtschaft. Aber gleichzeitig machen wir immer mehr Stimmung ganz stark gegen arabische Menschen, afrikanische Menschen, muslimische Menschen werden quasi abgewertet. Es geht immer stärker gegen ältere Menschen, gegen Menschen mit Behinderung. Ja, deswegen Grafeneck, also das hat mir schon Sorgen gemacht. Wir haben inzwischen wieder Diskussionen, ob ältere Menschen noch alle Medikamente bekommen oder ob Pflegeassistenz, eine ehemalige Bundesministerin, die gesagt hat, Pflegeassistenz wird zu teuer, weil natürlich klar, in einer alternden Gesellschaft wie unsere werden die Gesundheits- und Pflegesysteme und Rentensysteme immer teurer, aber anstatt wirklich darüber zu sprechen und zum Beispiel zu sagen, ja, wie ist denn das dann eigentlich mit, ich weiß nicht, Erbschaftssteuer oder wie ist das, können wir wirklich immer nur Arbeit immer höher besteuern oder müssen wir auch an die Vermögen ran, ans Kapital ran, statt solche Diskussionen zu führen, werden immer wieder Nebenkämpfe aufgemacht, Kulturkampf, Gendern, ja, plötzlich regen sich alle auf, nicht mehr darüber, dass es immer noch Femizide gibt, dass immer noch Frauen ermordet werden, auch bei uns in Deutschland, sondern man regt sich über den Genderstern auf. Ja. Ich habe den jetzt auch nicht gemacht, ich fand den Doppelpunkt besser, aber sozusagen daraus ein Kulturkampfthema zu machen. Und ich habe das halt festgestellt, seitdem ich über diese Themen offen spreche und Solarpunk bin ich jetzt ja schon einige Zeit, kriege ich immer wieder also brutale Angriffe von fossilen Medien, ja, News zum Beispiel, aber früher auch mal Axel Springer, Achse des Guten, die haben mich sogar mit so einem gelben Judenstern auf der Brust dargestellt. Also das ich krieg von diesen Medien immer wieder sozusagen Attacken, und zwar offensichtlich gerade, weil ich halt als Christ mit einer Muslimin verheiratet, Jesiden geholfen habe und mit den Juden arbeite. Also diese Spaltung, ich stelle mich halt, ohne dass ich das sozusagen bewusst geplant hätte, ich stehe halt quasi gegen die Spaltung und krieg da immer wieder Hate ab, der auch immer wieder sehr persönlich ist, der nicht inhaltlich ist. Die könnten ja meine Theorien und meine Arbeiten kritisieren, aber es geht immer wieder gegen die Persönlichkeit. Und ich muss daran erinnern, darüber hatte ich mich ja wahnsinnig geärgert, dass der Axel Springer Konzern Elon Musk erlaubt hat, vor der letzten Bundestagswahl einen Wahlaufruf für die AfD abzudrucken. Also ein ausländischer Milliardär darf in einem großen deutschen fossilen Medium der Welt am Sonntag einen Wahlaufruf für die AfD abdrucken. Und niemand, kaum jemand sieht da ein Problem dahinter. Wenn das Putin und China macht, dann haben wir irgendwie noch das Gefühl, die dürfen das nicht. Aber wenn es Elon Musk macht, dann kriegt er von einer der größten Medienkonzerne Deutschlands die Bühne bereitet. Und dagegen wehre ich mich. Nein, das ist das meine ich mit fossiler Entsolidarisierung, dass wir also durchaus Medien haben, die quasi versuchen, das politische System zu bremsen, Heizungsgesetz und so weiter, die Umstellung, die Transformation zu bremsen, maximal noch die Carbonblase auszubeuten, Erdöl und Erdgas zu verkaufen, so lange wie irgend möglich. Und das Medium dafür ist zum einen Desinformation, hatten wir bei Elektroautos, und es ist vor allem Spaltung. Es werden künstlich alle möglichen Seitenthemen, ja, dass irgendwie angeblich in Berlin eine evangelische Kirche das Weihnachtsfest in Frage gestellt habe. Es geht ganz oft gegen Juden, werden gegen Muslime ausgespielt und so weiter und so fort. Und da sage ich, nein, Leute, lasst euch da nicht länger täuschen. So, wenn man von Wissenschaft ablenken will, wenn man von Erkenntnissen ablenken will, dann tut man das häufig, indem man irgendwelche Konflikte inszeniert. Und der Genderstern, ich mag ihn nicht, aber er ist nicht das Problem von Deutschland. Er ist echt nicht unser größtes. Und wer nichts anderes drauf hat, als immer nur Konflikte herbeizuführen, herbeizuinszenieren, der meint es einfach nicht gut mit unserem Land und mit unserer Demokratie.
Ja, das finde ich auch abgefahren. Ich weiß noch, wo die ersten Flüchtlinge damals kamen, und kurze Zeit später hatte mich mal ein Kollege dann gefragt, hey, wie denkst du eigentlich darüber, warum auch immer er mich dann sozusagen anspricht, dass zum Beispiel jetzt Weihnachtsmärkte in Wintermärkte umbenannt werden sollen? Meine erste Reaktion war, what? Ich habe davon erstens nie was gehört und das ist auch nie passiert, aber das wurde bewusst so geschürt erstmal, genau. Ja, aus Weihnachtsmarkt, Wintermarkt. Dann irgendwann meinte ich dann zu ihm, glaub mir, diejenigen, Also man sollte das ja für die Flüchtlinge irgendwie machen, damit sie sich wohlfühlen. Diejenigen, die es am wenigsten interessiert, sind die, die hierher geflüchtet sind. Die haben ganz andere Sorgen. Also das wird niemals ein Thema sein, war es auch nie. Natürlich versucht man sich von mir so ein bisschen dann die Rechtfertigung zu holen. Das war nach den Anschlägen des 11. September genauso, wo wir alle aus irgendeinem Grund dann eine Schweigeminute einlegen mussten in den Schulen. War da in der Ausbildung, glaube ich, noch gewesen in der Zeit, während teilweise auch noch viele andere Verbrechen dann passiert sind. Aber alle kamen so auf mich zu, um dann meinetwegen zu fragen, ja, distanzierst du dich davon? Und ich sage, ich habe erstens nichts damit zu tun und zweitens weigere ich mich da, mehr Öl in dieses Feuer zu gießen. Und das ist etwas, das hat sich bis heute nicht geändert. Gender-Sternchen genauso. Ich glaube, klar, das ist so ein Thema bei den Linken irgendwo oder ist da vielleicht auch mit entstanden, aber es gibt kaum eine Partei, oder kaum Parteien, die mehr darüber sprechen als die vermeintlich Konservativen, allen voran vielleicht die CSU vor allem. Für alle anderen, niemand nimmt dieses Wort so oft in den Mund. Mich, ehrlich gesagt, ja, ich mache das auch nicht mit Sternchen, Doppelpunkt, sonst was. Ich nenne halt beide Geschlechter, fertig. Und da hört auch die Diskussion auf. Es gibt gar nicht mehr zu diskutieren dafür. Aber es wird ständig immer wieder von denen in den Mund genommen, die einfach dieses schüren wollen, diesen Kampf miteinander.
Ganz genau. Und damit von den eigentlichen Themen ablenken.
Genau.
Und das meine ich. Und viele Politikerinnen und Politiker glauben, sie müssen das Spiel mitmachen, weil damit kommst du schnell in die Medien.
Ja. Ja, ja.
Ich habe das auch mal drastisch erlebt. Da habe ich in Tübingen eine jüdisch-christlich-islamische Tagung gehabt, in der Theologie ökumenisch Robert Boschke wunderbar organisiert, Reinhold Boschke, und es war wirklich toll und ein Medium hat einfach nur die Meldung gebracht, ich hätte die Umbenennung der Universität Tübingen gefordert. Das war eine Nebenbemerkung, die war sozusagen witzig im Skript drin, ja, weil es diese Diskussion schon ewig gibt. Die hatte nichts mit dem Thema zu tun. Niemand von uns hat über dieses Thema diskutiert. Es war eine absolute Nebenbemerkung. Das Skript steht online, das können alle nachschauen, aber dann kommen plötzlich Nachrichten, Blume fordert die Umbenennung der Universität Tübingen und ich kriege eine Welle von Hassmails, wo die Leute sagen, hat der nichts Besseres zu tun. Doch, hatte er. Ich hatte mich nicht mit der Umbenennung der Universität. Das war eine launige Nebenbemerkung, die nicht von niemandem aufgegriffen wurde, weil sie überhaupt nicht im Zentrum stand. Aber es war natürlich genauso eine Zuspitzung. So funktionieren halt Medien, wo man dann quasi vom eigentlichen Thema, in dem Fall war das das fossile Versagen, damals auch des Westens und der israelischen Regierung, ja, die ja die Finanzierung der Hamas aus Katar zugelassen haben, davon wurde komplett abgelenkt. Da nicht ein Medium hat darüber berichtet und hätte ich es nicht geblockt, wäre es nicht erschienen. Und das ist halt genau der Punkt. Ich fand es auch schön, das Bild, was du gesagt hast, Öl ins Feuer gießen. Ja, 11. September 2001, ich war ja damals schon im christlich-islamischen Dialog, ich war Vorsitzender einer christlich-islamischen Gesellschaft. Und ich habe das praktisch live miterlebt, wie dieses Thema jetzt als ein Thema von Religion interpretiert wurde. Plötzlich musst sogar du dich rechtfertigen für den Terroranschlag, ja, weder arabisch noch sunnitisch noch, aber Hauptsache, man nimmt dich mit in Haftung, aber über Saudi-Arabien, über das Herrscherhaus, über die dortigen Verhältnisse, diejenigen, wo wirklich den Terror hervorgebracht haben, ist kaum diskutiert worden. Auch jetzt Donald Trump. Auf der einen Seite macht er gegen arme muslimische Staaten, ja, geht da vor und Leute aus dem Jemen dürfen nicht mehr einreisen und aus Afghanistan, die beschimpft er, aber gleichzeitig ist der saudi-arabische Kronprinz sein Freund und Bruder. Ja? Leute, da kann man, also das sage ich euch als Politik- und Religionswissenschaftler, wer nicht erkennt, dass wir da gegeneinander gehetzt werden, dass da fossile Entsolidarisierung stattfindet, auch durch Medien, auch durch Politik, der ist einfach nicht im 21. Jahrhundert angekommen.
Man darf, das dann natürlich auch, das klar ist, selbstverständlich darf man anderer Meinung sein. Selbstverständlich darf man andere Ansichtspunkte haben. Und man darf selbstverständlich alles diskutieren, was man diskutieren möchte. Aber die Schwierigkeit ist, wenn wir halt rhetorisch in dieses Freund-Feind-Bild halt absteigen mit teilweise auch wirklich erfundenen Argumenten oder wie du es gerade auch beschrieben hast, dieses typische Ad hominem. Ne, wir reden gar nicht mehr über die Sache. Wir reden eigentlich nur noch über den Menschen.
Ja.
Über den Menschen und hängen dem vermeintlich auch noch ein paar Sachen an. Es gibt viele Menschen mit vielen Verfehlungen. Gott weiß, wir sind alle nicht perfekt. Aber das ändert nichts daran, dass wir ja auch in der Sache uns ja mit den Inhalten beschäftigen können müssen ohne dass da irgendwelche Querschüsse kommen, eben wie du bringst eine Kleinigkeit an, vielleicht machst du einen coolen Scherz, ja, und dann ist das auf einmal das Einzige, wo die Leute sagen, hat der nichts Besseres zu tun. Doch, darüber habe ich ja die ganze Zeit gesprochen.
Genau, so ist es, genau.
Aber diesen Einklein, darauf fokussierte.
Das war so, die Leute saßen auf der Treppe, der Saal war randvoll, jüdische, christliche, muslimische, nicht religiöse Leute, Theologen von der islamischen Theologie, jüdische, geistliche Rabbiner, es war wirklich... Also christliche Theologen hatten es ja organisiert, das war die Prorektorin da. Es war wirklich, in meinem dafür war das eine ganz herausragende universitäre Tagung, wo wir im Dialog gemeinsam weitergekommen sind. Aber wenn ihr danach schaut, werdet ihr nur auf meinem Blog die eigentlichen Inhalte finden.
Macht das bitte.
Und das sind sozusagen die Sachen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und dass auch du und ich, dass wir sogar hier im Rahmen von Blume und Inche rechtfertigen müssen, dass ein Christdemokrat und ein linker Demokrat miteinander reden, dass das so undenkbar geworden ist, ja, dass eigentlich war die Demokratie mal so gesagt, dass zumindest alle demokratischen Kräfte immer miteinander reden.
Ja, wir sollten ja eine Konsensdemokratie sein.
Wir sollten eine Konsensdemokratie sein, genau. Und jetzt ist es sozusagen schon eine Sensation, dass wir beide befreundet sind, obwohl wir unterschiedlichen Parteien nahestehen. Das
ist auch verrückt, ja.
Es ist echt verrückt. Aber jetzt kommen die beiden positiven Punkte noch.
Ja, yeah, Kapitel 5. Der Paradigmenwechsel. Eine neue Art des Fortschritts steht auf der Folie sozusagen.
In der ziemlich düsteren Analyse stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Der nächste Abschnitt beschäftigt sich genau damit, mit der Art von fundamentalem Wandel, den die Quelle für notwendig hält. Um diesen Wandel zu verstehen, müssen wir laut Quelle kurz überlegen, wie Fortschritt überhaupt funktioniert. Geht es Schritt für Schritt voran, wie hier links dargestellt, oder brauchen wir manchmal einen großen Sprung, einen kompletten Wechsel der Denkweise? Die Quelle argumentiert, um aus der fossilen Sackgasse herauszukommen, brauchen wir beides. Hier sehen wir, wie dieser Paradigmenwechsel im Energiebereich aussehen könnte. Weg vom alten, zentralisierten fossilen System, das laut der Quelle Krisen verursacht, hin zu einem neuen, dezentralen Paradigma erneuerbarer Energien, das Gemeinschaften stärkt und widerstandsfähiger macht. Das bringt uns zum letzten und, ich finde, hoffnungsvollsten Teil dieser Analyse, dem Lösungsvorschlag und dem Weg in die Zukunft. Der entscheidende Punkt ist also die Umdeutung von Energiequellen. Die Quelle bezeichnet erneuerbare Energien wie Sonne und Wind als Friedensenergien. Im Gegensatz zu den zentralisierten Gewaltenergien der fossilen Brennstoffe seien sie von Natur aus dezentral und demokratisch. Und vor allem, sie entziehen den Akteuren von Konflikten die Finanzierung.
Dazu vielleicht nochmal ganz kurz, um das auch nochmal ein bisschen vielleicht bildlicher darzustellen. Es geht ja irgendwo auch um die Frage Zentralisierung versus Dezentralisierung. Und einer der vermutlich vielen Gründe für die Kriegsführung ist, manche Ressourcen gibt es ja nur zentral an einem gewissen Ort. Und da ist es natürlich, liegt es wahrscheinlich nahe, auf den Geschmack zu kommen, zu sagen, wenn ich der Stärkere bin, dann schnappe ich mir das. Ganz einfach gesagt, wenn wir vielleicht auf den Trichter kämen, zu sagen, gut, wir schnallen mal hier und da ein paar Solarkollektoren hin. Das, also Sonnenlicht ist ja eine der sehr, sehr seltenen sogenannten freien Güter, wie wir es in der Volkswirtschaft nennen. Lehre. Jeder kann jederzeit darauf zugreifen, dann haben wir ja auch diese Notwendigkeit einfach gar nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich dann auch gemeint mit Friedens- versus Gewaltenergien. Für die einen muss ich Gewalt einsetzen und fördern, bei den anderen komplettes Gegenteil. Da brauche ich eine solidarische Gesellschaft und Gemeinschaft, damit wir genau an diesen Technologien arbeiten können. Habe ich das ungefähr
perfekt, genau so sehe ich das auch, ja. Also um Uran oder Öl kannst du Kriege führen, die musst du mit Gewalt quasi in Besitz nehmen, aus dem Boden reißen, auch verteidigen gegen andere, die sie haben wollen, um die Sonne oder um Wasser, ja, idealerweise, solange wir noch stabile Wasserkreisläufe haben, das wird ja auch immer problematischer, aber die sind eigentlich dezentral, da baust du seit Jahrtausenden, ja, seit Jahrzehntausenden drauf Kulturen auf, ja. Die sind deswegen tatsächlich Friedensenergien. Ich habe diesen Begriff ganz bewusst in der bisher wichtigsten Rede meines Lebens eingebaut, am 9. November 2023, wenige Wochen nach dem Hamas-Terrormassaker gegen Israel, fossil finanziert. Die Hamas ist über Katar und Iran fossil finanziert, die Hisbollah und so weiter, die ganzen Kriege in der Region. Es war der 100. Jahrestag des ersten Hitlerputsches. Also am 9. November 1923 hat Hitler das erste Mal versucht, in München zu putschen. Es sind Polizisten dabei gestorben. Trotzdem wurde er faktisch nicht verurteilt. Er wurde vor Gericht so geschont, dass er seine Karriere fortsetzen konnte. Und 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Also ich hatte quasi das ganze Gewicht auf meinen Schultern. Also man sieht es auch, dass bei der Rede bei mir auch auf dem YouTube-Kanal, die jüdischen Gemeinden sind da, meine Frau ist da, die Leute sind da und ich stehe dann quasi auf und mir ist in dem Moment bewusst, ich habe jetzt 10-11 Minuten, um das rüberzubringen. Und da habe ich den Begriff erneuerbare Friedensenergien zum ersten Mal in ein Parlament eingebracht und habe gesagt, bitte Leute, und auch hier, jetzt wird es niemanden mehr überraschen, die Abgeordneten haben sich erhoben, die Demokratischen zu stehenden Applaus, was ganz selten ist im Baden-Württembergischen Landtag. Das war das letzte Mal 2016 bei Nadja Murad und seitdem ist es nicht mehr passiert. Es gab keinen stehenden Applaus mehr seit damals. Eine Fraktion blieb sitzen oder war teilweise gar nicht im Saal. Alle können raten, wer jetzt nicht so begeistert war. Farbe Blau.
Also nicht die Linken.
Also nicht die Linken, die sind nicht in oder noch nicht im Baden-Württembergischen Landtag. Klar, und keine einzige Zeitung, kein einziges Medium ist drauf eingestiegen. Mhm. Ich habe ganz tolle Reaktionen im Fediversum auf Mastodon. Es beschäftigen sich Leute damit, es setzen sich Leute damit auseinander, mit dem Konzept der Friedensenergien. Obwohl ich das SWR live gesendet hat, obwohl alle großen Zeitungen da waren, obwohl ich für die Rede viel Lob bekommen habe, ja, die Leute gesagt, Herr Blume, das war eine ganz tolle Rede, hat kein einziger dieser klassischen Medien das Thema erneuerbare Friedensenergien bisher aufgegriffen.
Und ich muss dazu sagen, es war auch jetzt marketingtechnisch eigentlich genial von dir, solche provokanten Wörter zu wählen. Also Friedensenergien versus Gewaltenergien. Ja, da steckt ja auch fast schon Dualismus drin. Ich meine, das ist es fast eigentlich auch. Aber gerade da hätte ich jetzt erwartet, dass das ein Medium sowas sehr gerne aufgreift, gerade weil es ja eigentlich auch so provokant ist. Ne? Aber das entsteht wahrscheinlich anderen Interessen gegenüber.
Mein Timo und ich, wir haben später nochmal einen Test gemacht. Das könnt ihr auch nachschauen. Wir haben eine Pressemitteilung mal rausgegeben. Als es darum ging, ob man weiterhin von Putin Gas beziehen soll, habe ich mich mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Ganze Landespressekonferenz, ja. Mein ganzes Amt, mein Team und ich, wir hatten das vorbereitet, haben gesagt, Blume sagt, hört auf damit, unsere Feinde zu finanzieren. Ihr finanziert damit Kriege, Diktaturen, Terrorismus und Antisemitismus. Rate mal, wie viele Medien diese Meldung aufgegriffen haben.
Zwei.
Ich kann mich an eine erinnern, an eine kleinere. Okay. Genau. Keine einziges größeres Medium hat das aufgegriffen. Mhm. Also von dem her ist sozusagen, mache ich mir bewusst, ich denke inzwischen, na gut, dadurch habe ich mehr Zeit für Dinge, die Spaß machen, wie den Podcast mit dir und den Videocast. Aber an sich ist es sozusagen so, dass die sogenannten Massenmedien, habe ich die Erfahrung gemacht, es geht ja da auch um Werbegelder, es geht quasi eben auch wirtschaftliche Interessen. Viele dieser Medien gehören ja Konzernen. Selbst wenn sie sonst sehr freundlich zu mir sind, selbst wenn sie über meine Arbeit gegen Antisemitismus bisweilen berichten, das Thema erneuerbare Friedensenergien ist noch in keinem größeren Medium richtig thematisiert worden. Mhm. Das müssen wir selber machen oder es wird nicht passieren.
Ja, es wäre cool, wenn sich das als Begriff durchsetzt. Es ist sehr vermarktbar.
Ja, ich habe mir manchmal gedacht, das möchte ich wenigstens, dass es bleibt und deswegen habe ich es in dieser Rede ausgesprochen und ich hatte das Gefühl, die Abgeordneten haben es eigentlich auch sofort verstanden und viele haben mich darauf angesprochen, quer durch die Parteien. Lindner hatte ja auch mal von Freiheitsenergien gesprochen, ja, das habe ich dann sogar aufgegriffen. Ich habe gesagt, erneuerbare Energien sind nicht nur Freiheitsenergien, sie sind auch Friedensenergien. Aber obwohl das alles doch jetzt schon seit Jahren bekannt ist, wird es wohl noch sehr lange brauchen, bis es sich durchsetzt.
Gucken wir mal. Gute Ideen setzen sich ja bekanntermaßen eigentlich durch irgendwann. Oh Mann. Maßnahmen für Energiedemokratie heißt hier noch die Folie. Und da sehen wir ein schönes Schaubild mit ein paar Schlüsselbegriffen verbildlicht. Hören wir mal, was der Rest des Videos sagt. Und dann haben wir es auch fast geschafft. Ups.
Und wie erreichen wir das? Hier wird es jetzt ganz konkret. Laut der Quelle geht es nicht nur um große Politik, sondern um die Macht von jedem Einzelnen. Ob durch ein Solarmodul auf dem Balkon, die Unterstützung von Windkraft oder bewussten Konsum, jeder Schritt baut an einer Energiedemokratie mit. Und dieser Wandel ist keine Utopie. Er passiert bereits. Nehmen wir mal Hamburg. Über 700 neue E-Taxis in nur einem Jahr. Das bedeutet ganz konkret, das Geld für tausende Tankfüllungen fließt nicht mehr an Ölautokratien, sondern stärkt die lokale Wirtschaft.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch so in der Rede gesagt. Aber hier haben wir tatsächlich einen kleinen Fehler. Es ist ja fast beruhigend, dass die KIs noch kleine Fehler machen, weil ich habe die Rede ja im September gehalten. Mhm. Also die 700 Autos, das waren bis zum Sommer. Jetzt sind es wahrscheinlich schon weit über 1000. Oh, okay. Ja, also in Hamburg ist es so, dass du neue Taxis nur noch als Elektrotaxis anmelden kannst. Oh, wow. Was ich grandios finde. Das ist eine einfache Maßnahme. Klar kann man sagen Stadtstaat, ja, aber das könnten ja andere Städte auch machen. Und mit dieser einfachen Maßnahme schaffen die es jetzt, dass ihr eigener zum Beispiel Windstrom von der See oder eben auch Solarstrom jetzt sozusagen für die Taxis verwendet wird, nachgefragt wird und nicht mehr Erdöl und Erdgas. Einfache Maßnahme, große Wirkung. Ich finde es aber goldig, dass hier die KI sagt, in einem Jahr, aber es war halt, die Rede war im September. Das Jahr war noch gar nicht zu Ende. Ich habe oft das Gefühl, dass die KI, was so Zeit angeht, noch nicht so, also sozusagen, sie spüren sich noch nicht in der Zeit, wenn du verstehst,
was ich meine. Ja, aber wie du schon sagst, es ist beruhigend, dass sie immer noch so ein paar kleinere Fehler machen können.
Genau. Also sie werden uns nicht gleich morgen auffressen.
Noch nicht.
Und die Nachfrage nach sauberem Strom. Ein kleines Beispiel, aber mit großer Wirkung. Und das bringt uns zur abschließenden Frage. Sie fasst die Kernthese perfekt zusammen. Unsere Energieentscheidungen sind auch Friedensentscheidungen. Wenn wir durch die Wahl unserer Energiequelle Konflikten die finanzielle Grundlage entziehen könnten, was für eine Welt könnten wir dann erschaffen? Ein Gedanke, der wirklich bleibt.
Übrigens fast poetisch. Ein Gedanke, der wirklich bleibt. Ja, also wirklich im Sinne von, der bleibt tatsächlich im Gedächtnis, aber auch wirklich im Sinne von wirkungsvoll. Ich finde, das passt wunderbar zu Weihnachten. Also das ist sozusagen, wenn du auf Frieden stehst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann hast du alle Möglichkeiten, auch etwas für den Frieden zu tun.
Absolut, ja. Das ist beeindruckend insofern, als dass das ja im Grunde all die Thesen so zusammenfasst, die wir ja hier mindestens mal diskutiert haben, wenn wir nicht sogar zwischendurch selbst nochmal drauf gekommen sind. Ich fand es auch interessantes Format an der Stelle mal vielleicht auch über so paar zusammengefasste Dinge auch mal mehr oder weniger live drüber zu sprechen. Wir haben das auch vorher jetzt gar nicht eingeübt oder eingeprobt. Also können wir auch gar nicht. Wir haben auch ständig volle Terminkalender und alles. Das heißt, es war jetzt auch wirklich sehr authentisch, was wir hier gesehen und durchgemacht haben. Mal so eine Art wissenschaftliche Reaction-Videos, kennt man ja von YouTube, sonst in ganz anderen Bereichen, das mal durchzuziehen. Also fand ich super spannend. Also ich habe da auch jetzt wieder einiges mitgenommen und gelernt. Das von Hamburg zum Beispiel wusste ich auch soweit gar nicht. Ich weiß nur, dass Hamburg einen relativ hohen BIP pro Kopf hat, was man so gar nicht sich vorstellen kann. Womit wir ja auch wieder bei der wirtschaftlichen Dimension sind. Wir sehen, dass zum Beispiel ja arme Bundesländer tendenziell ja auch deswegen sehr leicht ins Extreme gehen. Ich würde jetzt die Linke an sich nicht zum Beispiel als extrem sehen, aber hat ja auch mal in Thüringen regiert. Da gab es auch noch nicht so richtig die AfD und die hatte praktisch den ganzen Platz komplett eingenommen. Thüringen hat den geringsten BIP in ganz Deutschland von allen 16 Bundesländern, 35.000 oder sowas. Das ist, Hamburg liegt da fast beim Doppelten. Und da sehen wir in solchen Bundesländern, wo es den Leuten einigermaßen gut geht, da wird tendenziell immer noch eher mittig gewählt. Und in wiederum anderen, wo es schlechter geht, da wird eher extrem. Und das heißt heutzutage leider vor allem rechts sehr extrem mitgewählt. Das heißt Wirtschaft, also Wohlstand, den wir auch durch erneuerbare Friedensenergien aufbauen können, sind auch deswegen ein Beitrag zum Frieden, weil es auch nicht nur extern, also zwischen Staaten für Frieden sorgt, sondern auch intern, weil wir viel besser auch rechtfertigen können, wo kommt unser Geld her, wie gehen wir damit um, wie schaffen wir eigentlich unsere Energie, wir müssen nicht mehr neidisch auch auf den Nachbarn und so weiter sein. Ja, siehe Pakistan wieder so ein bisschen in Klammern. Ja. Aber das so ein bisschen zu meinem Beitrag.
Absolut. Und ich meine, wir merken, dass du bist jetzt ja auch auf Mastodon, ja, also ein nicht kommerzielles, selbstorganisiertes, Fediverses, also selbstorganisiertes Medium. Da ist es ja dann tatsächlich viel friedlicher und viel konstruktiver als zum
Beispiel. Ich war überrascht.
Ja, genau. Also wir tolle Diskussion auch heute. Ja, und sicher wird auch über diese Folge diskutiert werden. Lasst uns wissen, Leute, ob euch das zu lang war. Wir haben diesmal viel. Wir hatten das Rentier, das Petrodollar-Rentier. Wir hatten aber auch bis zur Frage, wie funktioniert Demokratie und natürlich die erneuerbaren Friedensenergien, die Video-Reaction. Mir hat's viel bedeutet, weil wir mal so einen richtigen Deep Dive machen konnten. Und wenn nicht an Weihnachten, wann dann, wenn man auch mal Zeit hat? Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es wirklich ein paar Menschen da draußen gibt, die nicht nur rührselig dann Stille Nacht singen, sondern die vielleicht wirklich auch überlegen, was können wir denn für den Weltfrieden tun? Oder ist es wirklich okay, Menschen abzuschieben, Kinder abzuschieben, Menschen in Afghanistan im Stich zu lassen, denen wir mit Brief und Siegel der Bundesrepublik unsere Zusage gemacht haben. Ich finde es nicht okay. Ich finde, da ist zu wenig C in unserem Land. Ich finde, dass die Menschenwürde ist sozusagen, wenn man sie nicht lebt, dann soll man sie nicht wenigstens nicht missbrauchen, ja, nicht mit dem C oder auch nicht mit dem Bundesverdienstkreuz, was ein Kreuz ist. Also ich hatte jetzt gerade eine Feier jüdisch-christlich-jesidisch in Pforzheim und da bin ich gefragt worden, warum ich das Bundesverdienstkreuz nicht annehmen wollte. Du hast es mich ja auch mal vorgeschlagen, hast ein schönes Schreiben bekommen vom Bundespräsidenten.
Ja, nachdem ich 3 Seiten darüber geschrieben habe, was du alles auf die Beine gestellt hast, und dann hieß es in dem Brief, ja, würden wir ja gern machen, aber der hat keinen Bock drauf.
Also ich bin da wieder gefragt worden, warum, und der Hintergrund ist im Eindruck, ich liebe unsere Bundesrepublik, aber es ist eben ein Kreuz. Und ich finde, momentan ist unser Staat nicht in einer Verfassung, wo er Kreuze verleihen dürfte. Solange wir jesidische Menschen, wo wir den Genozid anerkannt haben, rechtstreue Frauen, Kinder, Menschen in Ausbildung abschieben in den Irak, solange wir Menschen, denen wir zugesagt haben, aus Afghanistan, Gegner der Taliban, solange wir die dort sitzen lassen, kann ich nicht so tun, als ob wir ein christliches Land wären und als ob das Kreuz irgendwie hier besonders ernst genommen werden würde. Deswegen habe ich tatsächlich eben gesagt, ich möchte das Bundesverdienstkreuz derzeit nicht haben. Ich hoffe, dass es mal wieder so wird, dass die Bundesrepublik wieder die Menschenwürde wirklich lebt. Aber ich finde, in den letzten 10 Jahren sind wir schon sehr weit abgestürzt. Ein Sonderkontingent, wie wir es damals noch durchführen konnten, wo wir Frauen und Kinder aus dem Irak evakuiert haben, was für mein Team und mich wirklich unsere Lebensaufgabe war. Wir haben unser Leben riskiert. Wäre heute gar nicht mehr durchführbar. Heute sind wir eine kalte, rechtsgerichtete Gesellschaft geworden und da sind wir wieder fossile Entsolidarisierung. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sich ältere Menschen oder kranke Menschen oder behinderte Menschen dadurch sicherer fühlen, dass wir Kinder abschieben oder dass wir Menschen im Stich lassen. Ich glaube eher, das erhöht die Angst. Ich glaube eher, dass die Menschen weniger extrem werden würden, wenn sie nicht so viel Angst hätten. Wir bräuchten wieder Leute, ja, lacht alle über Angela Merkel, aber wenn sie sich hingestellt hat und gesagt hat, die Banken sind sicher, gemeinsam mit Steinbrück, dann waren die Banken sicher, weil die Menschen ihr vertraut haben. Man hat zur Mitte hin integriert. Und die Mitte in einer Demokratie, die Mitte in unserer Demokratie ist eben die Menschenwürde. Und solange das nicht der Fall ist, weißt du, da bitte ich um Verständnis sozusagen. Ich fand es total schön, dass du mich vorgeschlagen hast, auch. Ja, das haben ja schon auch eine Menge Leute gemacht, aber ich kann derzeit kein Kreuz von dieser Republik annehmen, die dem Kreuz, glaube ich, gerade auch an Weihnachten 2025 nicht gerecht wird.
Man muss dazu natürlich auch sagen, bevor da das Missverständnis entsteht, du bist ja auch nicht gleichzeitig jetzt für komplett Open Borders oder sowas. Also das wäre dann vielleicht doch das, was wir dann linksgrün versifft nennen würden. Dafür bist du ja natürlich auch nicht, aber zumindest für die dann zu sagen, naja, wir haben den Status halt erkannt oder anerkannt dafür, ja, dass die Menschen, die uns geholfen haben, Menschen, die wirklich ernsthaft in Not sind, dass wir denen mehr oder weniger einfach die Türen versperren. Und wir sehen ja dieses Schüren von der Angst. Die Daten sprechen ja auch für sich, wo wir Bundesländer, Städte oder Gemeinden einfach haben, wo es einen relativ hohen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund gibt oder eben auch direkt Ausländer im Sinne von nicht deutschen Passhabenden, dass dort tendenziell weitaus weniger rechts gewählt wird als fast schon ironischerweise in solchen Gemeinden und Gemeinschaften, wo es praktisch kaum Bezug zu Ausländerinnen, Ausländern, Musliminnen, Muslime gibt. Und das ist ja dann das Paradoxe, weil man dann natürlich damit irgendwo auch belegen kann zu sagen, du kannst so viel Quatsch erzählen, wie du willst, in Gegenden, wo du halt das nicht siehst, okay, dann funktioniert das. Aber in Gegenden, wo du halt die Beweise dafür oder auch die Menschen siehst, wo die Menschen direkt Erfahrung haben mit Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft oder mit Migrationshintergrund, da kriegst du die Leute weniger davon überzeugt, rechts oder eben extrem zu wählen, weil die Daten nun mal da sind, weil die Fakten dann da sind. Und das ist, was mir so ein bisschen Angst macht, womit wir auch wieder den Kreis schließen, dazu zu sagen, es wird häufig medial, gerade halt in den stark konzernbetriebenen Medien auch, einfach viel zu viel einfach diese Stimmung gemacht, diese Stimmung geschürt. Und wir müssen dazu natürlich auch wieder demokratische Wege finden, uns dagegen zu wehren.
Genau. Ich meine, du hast das ja selber heute auch erwähnt, 11. September als Beispiel, ja. Diejenigen, die dich kannten, die konnten dich immerhin ansprechen und du konntest dann erklären, warum du jetzt nicht für die Politik von Saudi-Arabien verantwortlich bist. Sicherlich nicht angenehm, ja. Das Problem kennen jüdische Menschen auch. Die werden alle zu Botschaft von Netanyahu ernannt, ja. Ob sie damit zu tun haben oder nicht, ja. Man muss sich dann, aber man kann immerhin darauf antworten. Wenn du aber nur die Medien hast, wenn Leute gar niemanden kennen mit muslimischem Hintergrund oder jüdischem Hintergrund oder so, dann werden die medial verstärkten Vorurteile natürlich noch stärker. Weil dann gibt es ja nicht mal mehr einen Korrektiv, nicht mal mehr jemanden, der sozusagen noch real widersprechen kann und sagen kann, hey, Moment mal, das ist ein bisschen differenzierter, als du es jetzt sozusagen darstellst. Und du hast völlig recht, also meine Position war und ist, und das ist ja verrückt, weil das war vor 10 Jahren noch eine ganz mittige, ordentliche Position und jetzt gilt sie als mutig, aber sie hat sich einfach nicht geändert. Ich bin der Meinung, wenn du nur Grenzen aufmachst, dann kommen halt die Starken durch, die Leute, die sich Schlepper leisten können, die jungen Männer, es kommen gerade nicht die wirklich Bedürftigen durch. Das heißt, ich war durchaus und bin durchaus dafür, dass die EU ihre Außengrenzen quasi strikt kontrolliert und nicht jeden reinlässt. Auch zur Abwehr von Terrorismus. Ich bin auch dafür, dass man Straftäter abschiebt und so weiter. Das ist doch selbstverständlich. Mein Punkt ist derjenige, dass wir erstens Fachkräftezuwanderung mit Familiennachzug logischerweise ordentlich hinbekommen. Zweitens humanitäre Aufnahmeprojekte, dort wo Menschen überhaupt nicht geholfen werden kann sonst, zum Beispiel die Jesidinnen. Drittens, dass wir in den jeweiligen Ländern helfen, dass die Menschen gar nicht fliehen müssen, dass also die Bekämpfung Migrationsursachen. Und das Letzte ist, dass wir uns immer klar machen, wir haben mit Menschen zu tun, auch mit Menschenwürde. Ich bin dafür, dass Straftäter abgeschoben ist, aber ich bin nicht dafür, dass Innenminister sich drüber lustig machen, wie viele Leute an ihrem Geburtstag abgeschoben werden, weil auch ein das habe ich auch in der Bundeswehr gelernt, auch der Feind, auch der Gegner, sogar der, der bis gerade noch auf mich geschossen hat, ist ein Mensch. Und wenn wir das, verstehst du, das meine ich mit Menschenwürde. Das ist Artikel 1 unseres Grundgesetzes und das ist direkt abgeleitet aus der Ebenbildlichkeit Gottes, aus der jüdischen und christlichen Tradition, einfach zu sagen, erst einmal ist ein Mensch, hat Würde. Selbst wenn ich ihn hasse, selbst wenn wir uns fundamental unterscheiden. Und das ist sozusagen, da würde ich gerne wieder hin. Und da habe ich zum Beispiel mit einem Bodo Ramelow, du hast es erwähnt, in Thüringen, ja, der ja auch ein evangelischer Christ ist und ich bin echt nicht immer bei seiner Meinung, aber niemand kann doch behaupten, dass der irgendwie extrem gewesen wäre. Außerdem hatte er ja teilweise die gleichen Hater wie ich, also die gleichen Leute, die
das haben vereint
uns,
ja auch schon.
Das vereint uns auch schon. Ich kenne einen seiner Mitarbeiter
und er ist ja auch ein Wessi.
Also wer bereit ist, mit dem BSW zu koalieren, aber nicht mit einem Bodo Ramelow, da muss ich sagen, Leute, das geht auch glaubwürdiger. Also ich wünsche mir eine parlamentarische Konsensdemokratie und die gemeinsame Mitte aller demokratischen Parteien sollte die Menschenwürde sein. Das ist sozusagen, was ich zu Weihnachten einfach nur sagen kann, auch den Menschen, die vielleicht von Religion gar nichts halten, manchmal ja aus guten Gründen oder die Wissenschaft langweilig finden. Aber das wäre meine Bitte, einfach zu sagen, nehmt diese freien Tage, und die können mehr bedeuten als Konsum. Sie können, auch wenn man ganz nicht religiös denkt, können sie auf Menschenwürde, Gerechtigkeit und auch auf Frieden verweisen.
Ah, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort praktisch. Also ich kann dem nicht mehr viel hinzufügen, außer eben zu sagen, Leute, beteiligt euch, macht mit bei den Diskussionen. Und wenn ihr seht, dass eine der demokratischen Parteien auch ansatzweise eure Einstellungen, eure Meinung, vielleicht eure Wünsche auch irgendwo widerspiegeln, überlegt doch mal, ob ihr euch nicht auch engagieren wollt. Also merkt ihr vielleicht selbst, wir sind beide jetzt nicht 100% immer von dem überzeugt, vielleicht was aus unseren jeweils eigenen Parteien rauskommt. Aber das ist auch vollkommen okay. Wir haben es auch bei der CDU gesehen, die sich teilweise auch mit ihren Jungen nicht komplett immer versteht und durchgeht. Aber das gehört halt mit dazu. Ich habe auch den CSU-Landtag zum Beispiel mal angesehen. Ich bin so ein Nerd. Selbst da hat man sich gegenseitig mal ein bisschen widersprochen, aber die Diskussionen fanden statt und die werden auch menschlich geführt. Ich würde mir das auch in unseren Parlamenten wünschen, muss man natürlich sagen, aber wir werden sehen, wo das hinkommt. Ein großer Schritt ist halt der in Richtung nachhaltige, dezentrale Energieerzeugung. Damit haben wir schon mal einen Anfang, denke ich mal, begonnen und sonst bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel anderes übrig, als allen frohe Feiertage zu wünschen. Auch frohe Weihnachten. Ja, das darf man sagen. Egal, wie man aussieht und was irgendwelche hassschürenden Medien vielleicht von sich geben möchten. Genießt die Zeit. Geht auch mal einen Schritt zurück, ein bisschen in euch. Ob ihr religiös seid oder nicht, ist eine super Zeit, um auch ein bisschen zu reflektieren. Wenn ihr wollt, macht, nehmt euch noch was Schönes vor für den Jahreswechsel, für das neue Jahr. Findet ein bisschen Ruhe und dann gehen wir, denke ich, gestärkt wieder ins neue Jahr, oder?
So machen wir das. Also sehr schön. Ich wünsche dir und deiner Familie auch einen guten Rosh. Das kommt tatsächlich aus dem Jüdischen, aus dem Rosh Hashanah für Neujahr.
Ja, hat nichts mit dem Gleiten, Rutschen.
Nein, zu tun. Gute Rosh, Haslacha, Uvracha. Also es ist ein frohes Neujahr. Freude und Segen, mal ganz grob übersetzt. Und daraus wurde dann guter Rutsch, Hals und Beinbruch. Ja? Oder in der Marine sagt man ja sogar Mast- und Schottbruch. Aber deswegen lächelt man dabei auch immer. Man sagt, man denkt zwar, das hat irgendwas mit Rutschen und Brüchen zu tun. Es war aber ursprünglich ein Judendeutscher, ein jiddischer Segen. Da kommt der gute Rutsch her. Danke auch die schönen Grüße zu Weihnachten. Ich würde also auch sagen, vielleicht kann man ja sagen, also seid lieb zu Bundeswehrsoldaten. Sie verteidigen unsere Freiheit, aber werdet keine Parteisoldaten, denn Parteisoldaten bedrohen unsere Freiheit. Nehmt euch Zeit füreinander. Sorgt dafür, dass die Welt nicht noch kälter wird. In dem Sinne wünsche ich euch auch frohe Weihnachten, gesegneten Advent noch und würde sagen, wir schließen einfach so für dieses Jahr, wie wir immer schließen, nämlich mit der Ankündigung, dass es nächstes Jahr weitergeht mit Hallo, Herr Professor.
Und Hallo, Herr Doktor.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten und schönes neues Jahr.
Und guten Rutsch.